Leute, aufgepasst, der Plauschangriff ist wieder da und das regelmäßig. Gemeinsam mit unserem Partner O2 können wir euch alle zwei Wochen endlich wieder Podcasts rund um Videogames, Filme und den ganzen anderen Kladderadatsch präsentieren. Und wenn ihr unterwegs außer Podcasts hören noch ohne Limit zocken wollt, dann gibt's für euch einen neuen Mobilfunktarif namens O2 Free Unlimited. Bereits für 59,99 € pro Monat könnt ihr unendlich viel mit LTE-Geschwindigkeit surfen. Mehr geht nicht. Mehr Informationen zum Tarif auf gwgustav.o2.de/plauschangriff. Und jetzt viel Spaß.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin. Listen to Plausch and Griff, and that's the bottom line. Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes und zum zweiten und letzten Teil der großen Podcast-Dialoge zu Dwayne The Rock Johnson. Wir haben im ersten Teil ja sehr ausführlich über seine Wrestling-Karriere mit Dennis und Daniel Schröckert gesprochen. Jetzt geht es weiter mit seiner Filmografie. Bei Daddy ohne Plan haben wir aufgehört. Jetzt geht es erste richtig rund.
Ich muss echt sagen, ne? Daddy ohne Plan? Okay. Spiel auf Bewährung, auch okay. Dann kam Jagd zum magischen Berg, da habe ich gedacht, also langsam vermisse ich aber schon wieder den Action Johnson. So. Mhm. Ne?
Und dann
also,
kam der Action Johnson zurück?
Nichts.
Ja, genau, dann wurde es eigentlich nur noch schlimmer.
Da kommt der, ja, für mich so mit der Tiefpunkt, also eigentlich was so auch gerade familienfreundlich, komödiantisch oder sowas. Du kannst diesen Film wahrscheinlich unterhaltsam finden, wenn du 5 Jahre alt bist, ne? Aber das kannst du dir andernfalls wirklich nicht geben, nämlich... Zahnfee auf Bewährung. Ja.
Wer sind Sie denn?
Ich bin die Zahnfee. Oh ja.
Glaubt an Magie und folgt euren Träumen.
Entweder kommst du raus oder wir kommen rein.
Wo immer sie auch hinführen.
Warum sind Sie nass?
Schnauze!
Oh. Dwayne Johnson.
Ich komme nur wegen des Zahns. Ich will nur den Zahn.
Und Julie Andrews.
Sie sind möglicherweise die schlechteste Zahnfee der Welt.
Kann mir jemand helfen?
Zahnfee auf Bewährung.
Amnesipulver.
Ja, ist klar.
So funktioniert's.
So funktioniert was?
Amnesipulver. So funktioniert's.
So funktioniert was?
Immer wieder lustig.
Demnächst im Kino.
Nee, nach Spiel auf Bewährung der zweite Bewährungsstreifen.
Ja. Und auch wieder, es spielt ein Sportler.
Ja.
Einen arroganten Sportler.
Die Zahnfee, weil er Eishockeyspieler ist und Leuten die Schneidezähne ausschlägt, genau. Irgendwie.
Klaut dann irgendwie, wenn ich das richtig zusammenreime, irgendwie seinem Sohn, Tochter irgendwie, das ist wirklich abstrus in meinem Kopf, Geld, erzählt, die Zahnfee existiert nicht und wird daraufhin von dem Zahnfee-Komitee dahin teleportiert und muss jetzt selber Zahnfee sein.
Er wird verknackt im Sinne, weil er so den Kindern die Träume nimmt, ja. Ne, wird er verknackt. Ja, wirklich.
Es sind keine Sozialstunden, es sind Traumstunden.
Es sind Traumstunden, die natürlich, lustigerweise, er darf natürlich keinem sagen, dass er jetzt für die paar Wochen eine Zahnfee sein muss. Und das passiert parallel zu seinem eigentlichen Leben, so dass ihn in allen unpassenden Momenten dann Flügel wachsen, wo er dann als Zahnfee damit rumfliegen und mit Zauberstaub Leute benebeln kann.
Ey, den Film habe ich als Pressevorführung gesehen.
Oh, mein Beileid.
Ja, und ich dachte mir nur, warum gehe ich da rein? Aber komm, geh rein. Und es gibt wirklich nur eine Sache, die an diesem Film meiner Ansicht nach irgendwie, weiß ich nicht, Trost oder irgendwie, keine Ahnung, so kleine Momente des Glücks liefert, das ist jedes Mal, wenn Billy Crystal auftaucht.
Mhm.
Ja, das ist wirklich...
So, auch und da, ich musste erst mal zweimal gucken, ist das Billy Crystal? Das Gesicht sehe ich, nur der Rest drumherum jetzt ist
ja,
alt.
Ja, ich hatte halt Billy Crystal schon so lange nicht mehr gesehen, ja, und das war einfach nur die wahre Freude, ihn mal wiederzusehen, selbst für so einen Film. Ich will... Zahnfee auf Bewährung würde ich gar nicht abstrafen wollen. Du kannst diesen Film so leicht auszählen, ja. Du kannst ihn wirklich runter machen. Aber ich habe mir gedacht, ja, er ist Teil des Deals wieder und oh, Baby Nator lässt grüßen.
Mhm. Ja, das ist der erste Vergleich. Also wenn wir Hulk Hogans Filmbibliothek besprochen haben, der hat eben sowas wie, also Baby Nator war natürlich Vin Diesel, aber du hattest dann vorher Mr. Nanny in den 90ern, wo dann der Winning Shot war, Hulk Hogan bespaßt Kinder in einem Tütü. Ne? Und dann, ja, und dann trinken sie, machen sie Teeparty zusammen. Guck mal, der große Muskelkerl.
Ist Mr. Babysitter auch der Film, wo Hulk Hogan am Anfang auf der Harley fährt und im Hintergrund einfach irgendjemand einen Hund ins Wasser wirft?
Ich glaube, das ist der.
Er fährt auf einer Harley und im Hintergrund steht einfach so ein Typ, der einen Hund in der Hand hat und den in so einen Fluss wirft.
Ja, das als GIF habe ich das dann noch irgendwann gesehen.
Kannst du
sowieso, ey, also, aber gerade so Mr. Babysitter oder Mr. Nanny, Mr. Babysitter und die ganzen anderen Sachen, die Hogan dann in den 90ern abgeliefert, die sind auch wirklich nicht mehr lustig zum Anschauen. Nicht sowas wie ist er nochmal, der Hammer, der ganz alte, ne, wo er dann der WWF produzierte Film mit Zeus als mit Tiny Lister als Gegenspieler, inklusive meinen absoluten Lieblingssatz der Filmgeschichte: Was stinkt denn hier so? Ich habe Kacke gemacht, in meine in die Hose geschissen.
Was stinkt denn hier so? Rede!
Ich Kacke in die
In die Hose geschissen?
Ja, aus Versehen.
Was? Das ist großartig. Ja, das ist, wo er, das ist
so, ohne Kontext ist das jetzt so merkwürdig.
Der Hulk Hogan zieht Bösewichte raus aus einem Auto und der hat so viel Angst vor Hulk Hogans Power, dass ich in die Hose kacke. Und da gibt es diesen Dialog zwischen beiden.
Ach du Scheiße.
Ja.
Ja, genau.
Also der Hammer, den lasse ich mir echt noch gefallen. Ne?
Danach ist alles wirklich
alles danach großer. Ist einfach ganz, ganz miese Unterhaltung.
Wobei, den einen, den ich noch ganz gerne als Kind geguckt habe, ist der mit Christopher Lloyd, ne, wo er den Alien-Jäger gespielt hat. Also
ach
der
so, ja.
Rip, der irgendwie sowas, ne, wo er bei Christopher Lloyd dann landet und dann der kommt der Undertaker als Alien-Bösewicht und will ihn bekämpfen.
Wie hieß der denn
nochmal? Checken wir nachher.
Ritter aus dem All.
Ritter aus dem All. Den habe ich noch sehr häufig geguckt, einfach, weil er so ein bisschen so meine Unterhaltungsschiene als Kind bedient hat. Alles danach ist unangenehm zum Gucken und ist nicht mal unfreiwillig komisch, sondern einfach scheiße.
Ja, und bewegt sich halt auch, guck mal, selbst so ein Film, das ist nämlich das Ding, weswegen ich dann halt sage, okay, selbst so ein Film wie Zahnfee auf Bewährung kann mal von mir aus existieren, wenn du halt zum Vergleich hast, all das, was Hulk Hogan nach der Hammer gemacht hat.
Mhm.
Ja. Das ist, deswegen, ist man vielleicht auch nicht ganz so böse, aber ja, Zahnfee auf Bewährung, da war dann wirklich auch der Schmelz Pegel erreicht, so, ne?
Also, und wenn wir Pech gehabt hätten, wäre es eben jetzt, also der Film jetzt, die Zahnfee war auch so leidlich erfolgreich, 60 Millionen Dollar ist, glaube ich, gerade für so einen Effekt-Heavy-Film, der hat ja wahrscheinlich einiges gekostet, um diese ganzen Miniatureffekte und sowas darstellen zu lassen, ist nicht das, was man sich so ganz vorstellt, eventuell, dass er nur noch in dieser Kinder- oder vielleicht sogar Budget-Ecke landet. Er hat einen kleinen Auftritt nochmal gehabt und den Film fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen, war er aber nur für die ersten paar 5 Minuten aufgetaucht ist, nämlich The Other Guys.
Das ist ein großartiger Film.
Ich habe so mich gelacht.
Ich wünsche mir bis heute eine Fortsetzung.
Der ist super lustig. Also
Ja. Okay, ich meine, auf der einen Seite hat Mr. McKay ja bewiesen, dass er eine Fortsetzung inszenieren kann mit Anchorman 2, obwohl die halt einen bis auf...
Ich glaube, jetzt wäre es zu spät mittlerweile.
Jetzt ist aber es ja, jetzt, dann hast du wieder das Anchorman 2 Phänomen, das ist einfach, der Witz ist, der kommt 10 Jahre zu spät. Ja. Dann.
Ne? Aber ich finde auch gut, also er spielt ja sozusagen, zusammen mit Samuel Jackson spielt ja The Rock sozusagen diese Prestige-Polizisten.
Genau,
so
die harten Cops.
Und nicht nur, dass es im Film, dass das dann in einem sehr, sehr guten Twist auf einmal komplett umgedreht wird.
Ey, ich saß im Kino und dachte, was wollt ihr mir hier gerade erzählen?
Aber das Ding ist, wenn ich mich richtig erinnere, war sogar im Trailer, wurde das sogar so verkauft, dass die irgendwie im ganzen Film auch vorkommen. So, dass es irgendwie, dass die eine größere Rolle haben, aber das dann innerhalb von 5 Minuten einfach diese großen Schauspieler, wo du denkst, ja, das sind diese Action-Ikonen, so, die werden irgendwie, die bleiben halt die Bad Guys, das sind so die beiden runtermachen und dann sind die einfach da 5 Minuten, genau, sind die einfach weg.
Und dann haben wir die Schmalspur-Cops, die dann in den Mittelpunkt gebracht werden von Mark Wahlberg und von Will Ferrell. Das Zusammenspiel von den beiden, also den habe ich auch nochmal im Zuge hier mir nochmal angeschaut und Anchorman und sowas mag ich zwar auch ganz gerne, aber den fand ich tatsächlich durchgehend lustiger, muss ich sagen. Der hat so meine Ader ein bisschen mehr getroffen.
Ey, ich muss sagen, es ist kurios bei diesen Adam McKay-Filmen, die brauchen bei mir. Ja. Der einzige Film, der bei mir auf Anhieb gefruchtet hat, war The Big Short.
Mhm.
Ja, den fand ich von Beginn an...
Der ist aber auch ein bisschen anders natürlich,
genau,
ne?
Den fand ich aber auch von Beginn an großartig. Aber bei die etwas anderen Cops, da saß ich im Kino auch in der Pressevorführung und dachte mir so, was will der Film hier erzählen? So, ja? Also kriege ich den Gag jetzt nicht mit oder habe ich irgendwas verpasst? Ist das Humor, der mich nicht mehr erreicht so oder für den ich irgendwie einfach zu alt bin? Und je öfter ich den dann gesehen habe, kurioserweise habe ich damit trotzdem nochmal das Bedürfnis gehabt, mir den anzugucken und so. Und je öfter ich den dann gesehen habe, ich fand das schon, da gab es schon beim ersten Mal schon coole Szenen und so. Aber nichtsdestotrotz ist der wirklich sehr, sehr schnell und stark gereift. So, ja.
Aber ich finde, gerade die Stärke bei sowas, da muss man gucken, ob man auf den Humor wirklich ab kann oder nicht. Also das Gefühl, was du gesagt hast, hatte ich ein bisschen bei Anchorman, der mich unterhalten
ja,
hat.
Ja,
aber
ja.
Als ich dann hier in das ganze Redaktionsumfeld gekommen ist, das war hier so ein vergötterter Film. Ja. Anchorman war quasi, wurde in jeder Game One-Folge zitiert, 3 Millionen Szenen und irgendwie, okay, ich verstehe schon, warum ihr es lustig findet, wenn Steve Carell denkt, oder sowas macht oder ihre Haare riechen nach Hosenduft. Oder so kleine Sachen. Aber der hatte mich nie so gepackt, so in der Form. Und da muss man mal gucken, ob man darauf anspringt. Ich brauchte auch ein bisschen so bei Stiefbrüder, obwohl das ist, glaube ich, kein McKay-Film. Aber so dieses, das Will Ferrell-Ding, ne? Immer so diese speziellen Charaktere, das Timing, die Dialoge. Also, es hat schon sehr gutes Timing.
Somebody call 911, holy shit.
And then there's the other guys.
Stop humming that song.
We know. All the gunfights, all the car chases, all the sex we don't want to have with women, but we have to all do to what you guys do.
And we do it again and again.
Hey, if I want to hear you talk, I will shut my arm and work your mouth like a puppet.
Peace out. Real characters.
Yeah. You stopping me?
What?
Wo Stiefbruder hat mich auch. So,
ich fand es sehr unterhaltsam auch.
Ist zwar der nicht mein Will Ferrell-Film.
Nochmal zurückzukommen, ich fand halt, dass das in den paar Minuten, in denen The Rock und Samuel Jackson da waren, ich finde, die haben eine sehr gute Chemie gehabt. Mhm. Ich könnte mir die auf jeden Fall auch nochmal in einem Film irgendwie zusammen vorstellen und wie die beiden dann auf dem Dach stehen und sagen, ey, glaubst du, wir schaffen das? Ja, komm her, wir zielen einfach auf die Büsche.
Da waren nicht mal Büsche auf dem Boden.
Ich habe auch sie gesagt, sind einfach meinen gesprungen. Die dieses Grasdreieck, was so an der Straße ist, oder was? Also, und vor allem auch wie diese Szene, auch die zieht sich so elendig lang und denkst so, ja nee, oder wo fliegen die denn jetzt? Moment. Und dann zack, platsch. Und denkst so, okay, der Ton für den Film ist gesetzt.
Und vor allem konsequent raus aus dem Film.
Ja.
Nicht nochmal irgendwie ins Krankenhaus gepackt mit zig Brüchen oder so.
Wobei du sagen musst, nicht zu 100%, weil du hast ab und zu nochmal eine Narration von Samuel L. Jackson. Der narratiert für ein paar Momente in dem Film immer noch, ne? In den ersten 5 Minuten, dann hast du einen Voiceover von Jackson, der so ein bisschen die Geschichte von dem großen Cop-Paar erzählt. Und zwischendurch taucht tatsächlich die Stimme von Jackson nochmal auf. So für ein paar Momente. Aber das ist nichts, was so in den Vordergrund gepackt ist.
Ich gucke den ja immer wieder gerne auf Deutsch. Muss ich
sagen. Da also, kennt man sie vielleicht dann nicht so ganz.
Geht das noch, machen sie noch mit Gummi. Oder was auch so asozial ist, wie er vor Dings steht, hier vor Eva Mendes. Ich brech dir das Becken. Wo sie Sex haben.
Ja, ja. Ich konnte erst 3 Wochen später wieder laufen.
Ich werde dir das Becken brechen.
Sag, hast du deine großen Jungshosen dabei? Ja. Und bist du heute Morgen aufgestanden und hast gedacht, ich mach mir auch mal einen Gürtel in die Hose? Hast du deine Brotbox dabei? Und ich denke, was erzählt
er? Ich bin ein V, lassen Sie mich fliegen!
Ja. Und dann einfach so, der V, okay, ich bin Thunfisch, aber weißt du, was wir machen? Wir warten auf dich, wir warten im Meer und dann bauen wir uns aus Algen, bauen wir uns einen Sauerstoffapparat und dann kommen wir an Land und dann kannst du und deine Löwenfreunde, ihr habt gar keine Ahnung, wie stark wir sind, wenn wir erstmal an Land kommen. Und denkst du, was erzählt er da?
Das so geht groß. Auch 2 Minuten lang so.
Und du siehst aber auch schon wirklich fast schon, als ob Mark Wahlberg da steht und denkst so, okay, was mache ich hier, was will er denn so? Und du siehst, wie er so Angst kriegt, so langsam, dass dieses.
Du hast nicht erwartet, dass es in diese Richtung geht, oder?
Das ist großartig. Das
oder auch die, jetzt gehen wir erstmal ordentlich einen saufen mit dem, wo dann hier Black Eyed Peas kommt. I'm a bee.
Stellt man diese geile Zeitlupe-Szene.
Also, mhm. So ach, Mark. Ja, der Geist ist schon ein guter Film, kann ich sagen.
Oder die Straßenpenner, die immer in seinem Prius filmen wollen.
Seid ihr Dirty Mike und seine Wolle?
Hast du ein Problem damit, wenn der im Auto noch eine Ordnung feiern?
Oh Mann. Warum riecht das hier nach Rehvagina oder wie war das?
Oh, sehr schön.
Das war nicht das letzte Mal, dass wir Sex in einem Auto hatten.
Und das stimmt. Sie haben später nochmal gemacht. Oh. Aber ja, da nicht der Großteil des Humors, wenn man auf dem Film gestanden ist von The Rock und so weiter. Danach kam ein Film, den ich immer verwechsel mit dem anderen, der ein bisschen später kommt, weil vor allem auch die Cover exakt gleich fast aussehen.
Oh ja.
Faster und Snitch ist natürlich der andere, aber Faster 2010, den habe ich leider nicht gesehen. Ne? Das war so
unbedingt angucken.
Ja.
Unbedingt angucken. Ey, der Film ist Dwayne Johnson, die Dampfmaschine. Mhm. Er schwitzt wirklich in einer Tour in diesem Film. Du siehst nicht einmal unverschwitzt. Mhm. Er spielt einen Mann, der aus dem Knast rauskommt, nachdem er schon, keine Ahnung, gezeigt wird, wie so ein Duracell-Häschen die ganze Zeit in der Zelle abläuft, wie so ein Tier, was halt gefangen ist. Dann wird er freigelassen, alles klar, er rennt los. Ja, er rennt los, rennt auf einen Schrottplatz, findet ein Auto, in diesem Auto befindet sich die dickste Handfeuerwaffe, die man wohl seit Dirty Harry jemals in einem Film gesehen hat.
Mhm.
Und von da an startet er den Amoklauf und bringt einfach irgendwelche Leute rum.
Das hört sich irgendwie gut an.
Man weiß nicht warum, weil er wird auch gar nicht so groß ergründet, ne? Also nee. Das meiste an Dialog, beziehungsweise so Charakterprofile und so, die werden eigentlich, das wird alles über andere Figuren entwickelt, weil es gibt da noch einen Polizisten, dargestellt von Billy Bob Thornton, der versucht dann in dem Fall zu ermitteln, ist selbst so ein bisschen eher wracktechnisch unterwegs, also ist schon, hat mit dem Leben schon so ein bisschen abgeschlossen, wie auch mit der gesamten Polizeikarriere, und der, ja, muss jetzt nochmal diesen Fall aufrollen von Dwayne The Rock Johnson, und das ist wirklich, also dafür, dass der einfach nicht mehr sein soll als eine Dampfmaschine in dem Film, macht er das richtig, richtig gut.
Ich kann mich noch an das erste Promobild erinnern. Das war ein Bild, wo zwei Polizisten ihn in so einem Tanktop durch so einen Gang führen. Und da haben wir alle gesagt, Alter, was ist mit dem passiert? So, The Rock war jetzt ja nie der Supermuskeltyp. Aber in dem Bild, Alter, da hast du gedacht, alter Schwede, der hat da aber locker nochmal 10, 20 Kilo an Muskeln.
Genau, das ist genauso die Grenze gewesen 2010, wo ein bisschen so der eine The Rock hat sich in den eineinhalbfachen Rock verwandelt. Ja. Weil vorher, The Rock war natürlich muskulös, war aber nie jetzt das definierte Massenmuskelmonster, hatte ja auch noch oft sein sehr dichtes Monchichi-Haar dann gehabt, das natürlich auch häufiger jetzt mal verschwunden ist. Aber
da war der Glatzenrock dann.
Ich weiß nicht, ob das schon, weil das war ja quasi der Film, der danach gefolgt ist, war ja sein Einstieg in die Fast and Furious-Reihe. Mhm. Und wo er mir zum ersten Mal auch wirklich richtig eben als dieses Massenmuskelmonster aufgefallen ist. Der hat auf einmal eben wirklich enormst an Muskelmasse zugenommen und hat eben seine Physik, die er heutzutage propagiert, wo er aus allen Shirts und Hosen sich aussprengt, wo er aussieht wie der Hulk, eigentlich nur in zartbraun. seitdem hat er seine Mega-Muskelbild.
Aber zu Faster, dass du den jetzt so lobst, sag ich mal, der ist... Du hast ihn aber auch schon mal schlechter gefunden, weil ich kann mich erinnern, dass wir mal über Snitch und Faster geredet haben und da hattest du gesagt, ja, Faster war in Ordnung so, also.
Das kann wirklich auch gut sein, wenn ich das damals so gesagt habe, weil im Endeffekt, ja, geht's ja nicht um nichts anderes als The Rock kommt aus dem Knast, Rock steigt in sein Auto, The Rock bringt Leute um. Ja, und dann wird er noch irgendwie Billy Bob Thornton mit seiner ach so dramatischen oder tragischen Geschichte gezeigt. Das war damals für mich so ein bisschen wenig, beziehungsweise hat es mich nicht hundertprozentig gekickt. Damals hatte ich jetzt aber noch nicht die ganzen, also so viele Vergleiche, ja. Und jetzt wenn ich jetzt den ganzen The Rock Output mir angucke, dann muss ich halt schon sagen, da gehört Faster für mich auf jeden Fall deutlich zu den besseren Filmen dazu.
Also auf jeden Fall gucken, Gregor, der lohnt sich auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall mal. Wie gesagt, ich habe den dann auch noch zwei, drei Mal danach gesehen, auch da war es so, je mehr hat er für mich gewonnen, also umso mehr hat er für mich gewonnen, so je öfter ich den gesehen habe. Ja. Und die Präsenz von Dwayne Johnson ist cool. Er schafft es sogar ein bisschen, die Zerrissenheit seiner Figur auch rüberzubringen, also zumindest darzustellen, plus halt ein echt richtig guter Schauspieler wie Billy Bob Thornton dann an der Seite und auch eine Geschichte, die jetzt halt doch ein bisschen mehr beinhaltet als das, was ich jetzt bisher erzählt habe. Mhm. Dementsprechend auf Faster... Ja, bin ich mittlerweile nur noch positiv oder positiver zu sprechen. So. Also das ist kein Oscar-Contender oder
irgendwas. Nein, ach, absolut nicht.
Nein, aber das ist aber nichtsdestotrotz so im Bereich des Action-Kinos, des Direct-to-DVD-Action-Kinos, ist Faster auf jeden Fall guter Film.
Es scheint wirklich wohl dann die Protophase von dem zu sein. Jetzt kommen wir eben dahin, wo The Rock oder Dwayne Johnson der Schauspieler geworden ist, den man heute kennt, der auch zum bestbezahlten Hollywood-Schauspieler dadurch aufgestiegen ist und endlich sein Actionstar-Versprechen eingelöst hat. Wenn du gesagt hättest, oh, nachdem The Rock nicht so als Actionstar Anfang der 2000er gezündet hat, war das jetzt die Rolle, die ihn in Schwarzenegger-eske Sphären zumindest hingepackt hat. Luke Hobbs, ja, dargestellt von Dwayne Johnson in dem fünften Fast and Furious-Film, genannt Fast Five.
Die Männer, hinter denen wir her sind, sind professionelle Runner. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos steigen.
Die Benamung ist mir sowieso sehr, sehr wirr. Ne? Also Fast and Furious, Too Fast to Furious ist der zweite Teil. Fast and Furious Tokyo Drift, der dritte. Fast Four? Will ich jetzt
glaube,
sagen?
Ja, aber gut, ja, in Deutschland hieß
es. Nee, Fast and Furious, glaube ich, war der vierte.
Fast and Furious.
Fast and Furious, dann hast du Fast Five.
Ja.
Dann hast du Too Legit to Quit? Nein, ich weiß nicht mehr, wie die. Aber auf jeden Fall, Fast and Furious war ja irgendwie ganz so ein merkwürdiges Ding. Der erste war sehr erfolgreich, der zweite ein eher, ja, das Sequel hat nochmal Sachen oben drauf gedreht und irgendwie beim dritten waren ja alle Stars verschwunden und dann hast du Tokyo Drift gehabt, der zu deinen Lieblingsfilmen zählt.
Zumindest aus der Fast and Furious.
Aus der Fast and Furious Serie. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Fast and Furious ist ausgefahren, ne, ist kein Sprit mehr im Tank. Und dann kam dieser Mega-Erfolg mit dem vierten eben, mit Fast and Furious.
Nee. Der vierte war eher noch so, dass die Leute gesagt haben, das war halt kein Fisch, kein Fleisch. Du hast die alten Leute wieder reingeholt. Du hast irgendwie eine hanebüchene Story irgendwie.
Ja, ey, wirklich.
Ist ja alles hanebüchen in der Serie. Aber da hat man halt versucht, das ein bisschen so auf diese ernste Schiene und das Düstere zu machen. Das hat irgendwie alles nicht so funktioniert.
Okay, ich meine aber nicht inhaltlich, sondern rein einspieltechnisch, weil ich bin der Meinung,
dass es erst mit dem fünften...
Der vierte war noch nicht so erfolgreich.
Okay, also nicht so erfolgreich wie die hier, aber ich glaube, der hat trotzdem einfach mal irgendwie das Mehrfache eingespielt von dem dritten. Dadurch wieder Vin Diesel ist zurück, du hast die alten Charaktere wieder dabei, jetzt hast du dieses... Auf einmal sind es statt hier so Autorennfilmen sind Sachen draus geworden, die mehr so Heist-Filme dann gemacht haben. Und der fünfte ist ja auch quasi so die Autofahrtruppe, die Familia ist wieder zusammen und sie müssen dann irgendwas erledigen. Das ist der, wo sie diesen riesen Safe auch über die Straßen ziehen.
Da fing's halt an, wo du gesagt hast, okay, wenn das funktioniert in diesem Universum, was kommt noch? Und das wurde alles beantwortet in den darauffolgenden Filmen, was alles noch funktioniert.
Was alles noch
Universum.
Funktionieren kann. Aber ich finde die Rolle gerade hier, also das war vielleicht so das kleine Stückchen, was denen noch gefehlt hat. The Rock als erstmal Antagonist mit dabei, als Luke Hobbs, ein Gegenspieler, der von der Präsenz hier sich einem Vin Diesel entgegenstellen kann und vielleicht ihm sogar die Schau stiehlt.
Ja, was heißt die Schau stiehlt? Also für mich ist Fast Five der beste bisher von den Fast and Furious Filmen. Ja, ich habe sie jetzt alle gesehen, sogar auch mehrfach. Auch den beschissenen zweiten und Tokyo Drift. ich glaube, den vierten habe ich jetzt am wenigsten gesehen. Den finde ich halt einfach dumm, der ist total langweilig. Aber der fünfte, der dieses Oceans 11 Ding oder dieses Oceans PS Ding, sage ich jetzt mal, das war einfach richtig, richtig gut und ich mag die Szene mit dem Safe. Und dieses Ding, ne? Du brauchst dieses Gegengewicht für Vin Diesel. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da war The Rock der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der wurde da richtig eingesetzt. Und dann kommt ja das Geile. Du hast da den Dominic Toretto. Die ikonische Figur der bisherigen Serie. Auch wenn er jetzt im dritten Teil nicht mit dabei war. Aber du hast da diese Dominic Toretto, der halt wirklich das Ganze immer dominiert. Das Alpha-Tier. Und dem wird dann halt so ein The Rock gegenübergestellt. Und das, was du als kleiner Action-Fan sehen willst, ist doch nur, wie die aufeinandertreffen und wie die kollidieren. Und da gibt's halt eine Fight-Szene, wo ich sage, Alter, da haben sie's verstanden. Das ist Batman vs. Superman, ja, in richtig. Ist Fast and Furious 5. Und so traurig das klingt, aber es ist so.
Und es ist auch mit eins des Highlights der Franchises, das Aufeinandertreffen zwischen den beiden, weil so die Rollenverhältnisse, wir können ja allgemein über die Filme sowieso dann weitersprechen, der ist ja seit jetzt dann auch ein Mainstay, The Rock, da drin in den Filmen. Die Rolle natürlich ein bisschen angepasst, so dieses typische Phänomen, was du bei so langlebigen Filmen oder anderen Franchises-Serien hast. Der Bösewicht von der einen Geschichte wird auf einmal der Alliierte von den nächsten und irgendwie sind die in den nächsten Filmen dann miteinander verbandelt gewesen als Figuren. The Rock ist jetzt mit dabei und kämpft auf der Seite von den Torettos, von der Familie beim sechsten, glaube ich. Mittlerweile ist ja auch dann so, dass der Spin-off-Film wird gerade vorbereitet, wo auch der nächste ehemalige Bösewicht, der eigentlich ganz schlimm ist und Han umgebracht hat und so weiter hier.
Ja. Es war sein Bruder.
Sein Bruder hat Han umgebracht?
Nein, Statham war das.
Statham hat die Autobombe zünden lassen.
Ach stimmt, die haben ja die Szene hinten reingefügt. Ah, ja,
wobei das auch Statham super eingeführt in den Film. War das der sechste, wo er dann, er ist am Krankenbett seines Bruders, ne? Und dann geht er zurück durch das halb zerstörte Krankenhaus daraus. Ist es der sechste?
Genau.
Ja, weil die auch super badass eingeführt und so weiter. Aber die gehen quasi auf ihr eigenes Adventure. Anscheinend gibt's ja auch Animositäten zwischen Diesel und The Rock. Oder ich weiß jetzt nicht davon, was ist PR? Was wurde so künstlich aufgebaut?
Ja, Gerüchte,
es heißt, dass sie Spinne feind sind und am Set sich gestritten haben.
Das größte Problem hat ja wohl Tyrese Gibson mit allen möglichen.
Der hatte aber viel mehr Probleme als alle.
Und den ganzen Streit, den er da vom Zaun gebrochen hat, das fand ich ein bisschen lächerlich so, weil, ehrlich, da muss ich Tyrese Gibson, so nett und sympathisch ich den auch finde, aber da muss er sich halt einfach mal eingestehen, dass er garantiert nicht das Zugpferd von Fast and Furious ist, so, ja. Und selbst wenn es nicht die Schauspieler wären, wäre er immer noch nicht das Zugpferd. Also selbst wenn er nur No-Names im Film wären und es wäre Tyrese Gibson, selbst dann wäre er nicht das Zugpferd, weil das Zugpferd ist was ganz anderes. Das ist eine Kombination aus mehreren Elementen und er ist ein Teil davon.
Ja, weil
er ist ein Teil davon.
Tyrese hat irgendwie ganz komisch was Instagram-Posts gemacht, wo er dann ganz wild auf einmal angefangen hat, The Rock anzuklagen. Was machst du denn eigene Filme, wo hier nicht dabei? Du nimmst Geld von meinen Kindern weg. Ja, ich kann meine Kinder nicht mehr auf die Schule schicken, weil du eigene Filme machst.
Tyrese Gibson ist irgendwie kurioserweise immer so. Der projiziert immer so den Ruhm und den Erfolg anderer so auf sie, versucht er immer so auf sich raufzuziehen. Mhm. Ich meine, wie war das denn damals mit Dr. Dre? Mhm. Er war das, der da rumposaunt hat. Yeah, Billionaire, bla bla bla, Apple Deal und keine Ahnung so, ja. Das war Tyrese Gibson, das war nicht Dr. Dre. Mhm. So. Und ja, und jetzt auch das ist irgendwie lächerlich. Ja. Und wenn jetzt wirklich Hobbs & Shaw richtig durch die Decke geht, dann hat Fast & Furious leider ehrlich gesagt ein Problem.
Ja, wobei man eben auch sagen muss,
Fall ist ja aber auch die Reihe abgeschlossen.
Nee, es kommen noch zwei. Bis nach Teil 8, Teil 8
stimmt,
ist der Beginn einer Trilogie.
Stimmt,
ja. Für die halt auch Frau Theron schon unterzeichnet hat.
Aber ich hätte mindestens bis Teil 12 erwartet, das heißt dann Fast Around the Clock oder irgendwie sowas, ne?
Für jede Stunde. Ohne Scheiß, sicher dir das. Falls es wirklich so kommt.
Dann kriegst du Millionen von Warner, oder?
Auch das war auf jeden Fall auch der Beginn der alles wird besser durch The Rock Phase.
Mhm.
Ja. Fast Five.
The Rock ist dann auf einmal die Schokostreusel des Actionfilms geworden, ne?
Ja.
Das ist jetzt aber auch.
Okay. Die bunten Streusel. Ich meinte vom Geschmack her aus,
weil Schokostreusel. Die Kirsche
auf dem Eisbecher.
The Icing on the Ice.
Ja, also so war das gemeint, ne? Wenn du mehr von deinem Film haben möchtest, schmeiß The Rock rein. Dann gibt's mehr Action, da gibt's mehr Charisma, da gibt's mehr alles.
Aber das war dann auch zu dem Zeitpunkt so, ne? Mhm. Beziehungsweise, bis vor kurzem, muss ich sagen, war das wirklich, habe ich das auch so gesehen, dass egal wie so ein Film war, The Rock war drin und er hat direkt an Sympathie, an Charme, an Bonuspunkten gewonnen. So, ja. Packt den da rein, er verbreitet seine Aura und lässt diese Aura durch sämtliche Bereiche des Films sickern und dann ist der schon wesentlich besser. Ich glaube, wir haben jetzt als nächsten Film doch wahrscheinlich dann auch einen Film, der genau von dieser
Reise zur...
Genau, zwei Filme sogar. Die nächsten beiden Filme, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, über den einen müssen wir jetzt nicht so lange reden, weil das ist, glaube ich, der einzige, den ich noch nicht gesehen habe von ihm.
Journey 2 oder...
Habe ich auch nicht gesehen, diese beiden
Disney-Filme. Die Reise zur geheimnisvollen Insel, Journey to Mysterious Islands. Auch, glaube ich, im Ursprung auch nochmal ein Remake von einer älteren Geschichte gewesen, Brendan Fraser, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ist die Fortsetzung.
Genau, also, ich weiß, das ist die Fortsetzung, aber das, was Brendan Fraser gemacht hat, basiert doch auch schon auf einem alten Franchise. Ja, auf
Jules Verne.
War das Jules
Verne?
Stimmt. Die Jules Verne-Geschichte, die nochmal in den 60ern verfilmt wurde und jetzt wurde sie nochmal verfilmt mit Brendan Fraser, das war's.
Und sowohl die Reise zum Mittelpunkt der Erde als auch jetzt hier die Reise zur geheimnisvollen Insel waren ja so 3D-Vehikel.
Mhm. Achso, ja.
Mhm. Ja. Die wurden ja speziell auf 3D oder fürs 3D-Kino gemacht und gedreht in 3D mit 3D-Kameras.
Mhm.
Und ja, der erste war wohl doch halbwegs erfolgreich, aber auch nicht ganz so stark.
Aber The Rock hat auf einmal...
Aber The Rock hat aus seinem Einsatz halt direkt erstmal ein richtig Platz 3 oder so der Kinocharts. Und irgendwie
103 Millionen Dollar Einspielergebnis allein in den USA, das ist für so einen Film wirklich sehr, sehr solide. Ne?
Und ja, was wahrscheinlich dann wirklich dem Charisma von The Rock geschuldet ist, denn ich glaube nicht, dass die Leute wegen einem Josh Hutcherson. Nochmal da reingerannt sind. Und auch nicht wegen Selena Gomez.
Weißt du, was das Lustige ist? Der Film hat auch quasi die The Rock-Tradition begründet. The Rock steht in einem Khaki-Hemd vor Dschungel. Ja? Da gab es so einen schönen Tweet, den ich gelesen habe. Da haben sie so 3-4 verschiedene Bilder gesagt. Und da sagt, these screenshots are all from different movies. Und die sahen alle exakt gleich aus, wo The Rock in so einem Khaki-Hemd vor irgendwelchen Dschungelblättern steht.
Ja, man muss wissen, was man tragen kann.
Ja, er hat es so richtig. Ein Film, der hier nicht verzeichnet ist, zumindest in der Box-Office-Liste, die wir hier herausgesucht haben, den habe ich übers Wochenende noch mal geschaut, weil The Rock drin auftaucht, ist Empire State. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Empire State ist eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert, wo im New York der 80er Jahre so ein dummer, mit Liam, hier dem Bruder von Thor.
Liam Hemsworth. Ich kenne das Cover und habe mich immer gefragt, ist der da wirklich drin, beziehungsweise ist das wirklich ein Film, für den er gecastet wurde?
Also ich habe mir nur angeguckt, weil The Rock ganz riesig auf dem Cover drauf ist und da stand so Empire State, unbedarfte Leute klauen Millionen von Dollar und The Rock muss sie als Polizist dann zurückholen. Ich dachte, das klingt ganz cool. ich mache den an und auf einmal ist das so ein Period-Piece, wo sie so tun, als ob sie in den 80ern sind. Liam Hemsworth ist so ein unbedarfter Zögling von griechischen Einwanderern, wo sie übrigens richtiges Griechisch gesprochen haben im Film, das will ich dem zumindest anrechnen, aber der einen Job annimmt als Sicherheitsbeamter und schaut, dass da die Regularien so lax sind, dass er mit seinem besten Kumpel dann sich ausdenkt, das Ding auszurauben und dann mit den Millionen wegzulaufen, was natürlich nicht so richtig funktioniert. Dieser Film hat mich megamäßig genervt, weil A, die Performances, die drin sind, sind teilweise sehr, ey, wirklich, die dir auf den Sack gehen. Dieser Sidekick, dieser Kumpel von Liam Hemsworth, der ihn quasi so anstiftet, das Zeug zu klauen, ist so die nervigste Rolle, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Stellt euch Giovanni Ribisi vor, in tausendfach nerviger. Okay. Ja? Und er fängt dann immer an, so Sprüche und so shifty und hier und da. Und The Rock taucht einmal am Anfang kurz auf, dass er sagt, quasi so eine Vorschau, okay, sag uns, wo die Millionen sind, ne? Und dann taucht er erst ganz später wieder auf, wo er kurz als Polizist mal sagen darf und denen hinterherjagen kann. Ist ein Non-Faktor, ne? Also der hat es nicht verdient, auf dem Cover mit drauf zu sein. Ein bisschen so das Involvement wie bei Get Smart maximal, okay, ne? Von der Screentime her aus. Und der Film selber lohnt sich nicht, basiert eben auf einer wahren Geschichte, wo die Typen dann geschnappt wurden, aber das Geld nie in dem Umfang gefunden wurde. Du siehst am Ende auch den richtigen Typen, der verkörpert wurde von Liam Hemsworth, der dann später sitzt und den Film mitproduziert hat. Ja, ich bin wieder aus dem Knast raus, und ich erzähle meine Geschichte. Wir haben die Millionen leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Haha, in so einer Post-Credit-Scene. Naja. Ist total wertlos. Braucht man nicht gucken.
Wahrscheinlich dann auch nicht hier dieses Du schon wieder und auch Liebe macht mal Ferien 2.
Ja, alles so kleine Mini-Auftritte, das braucht man alles nicht.
Was man aber auf jeden Fall braucht und auch auf jeden Fall schauen sollte, ist der nächste Film von ihm, zumindest und laut meiner Wikipedia-Liste, wo er auch Produzent war. 2013 Snitch.
Snitch.
Sondermeldung, ein bewaffneter Mann stürmte...
Wie sieht's aus?
Wir kennen den Schützen. Landete vor 10 Jahren nach einem Banküberfall im Knast. Direkt nach dem Überfall wurde die Bande von einer anderen Gang überfallen. Sie wurden in eine Falle gelockt. Sein Bruder wurde getötet. Nein! Einmal lächeln für die Kamera.
Ich bringe euch alle um.
Ja, das gleiche Cover wie Faster hat.
Ja.
Okay, welcher
Moment, wir haben G.I. Joe vergessen.
G.I. Joe ist hier danach in der Liste zumindest drin.
Auch.
In der Abfolge. Aber wir können gerne auch über G.I. Joe gleich nochmal reden. Lass uns Snitch erstmal kurz dann fertig machen.
Snitch, The Rock oder Dwayne Johnson spielt einen, ist ein LKW-Fahrer arbeitet in einem Transportunternehmen.
Mhm. Ist er nicht sogar, glaube ich, der Chef des Transportunternehmens, wenn ich das richtig verstanden habe?
Das kann auch gut sein. Stimmt. Am Ende ordert er, glaube ich, sogar noch seine Leute irgendwie.
Genau.
Und auf jeden Fall wohnt auch in so einer, ich würde sagen, es ist so eine Südstaaten-Trailer-Siedlung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und sein Sohn lässt sich mit Gangstern ein und wird mit Drogen, glaube ich, erwischt und muss dann sozusagen ins Gefängnis und die arbeiten dann Deal raus, wenn sie praktisch den Drogenbaron, nennen wir ihn jetzt mal, sozusagen verpfeifen und ans Messer liefern, muss der Junge nicht zur Strafe hin. Und Dwayne Rock Johnson als Vaterfigur, der sagt, ja, scheiße, aber komm, ich tu alles, um dir da irgendwie zu helfen, lässt sich halt auf diesen Deal ein und
Der schon sehr abstrus ist. Also man muss die Prämisse, die muss man schon ein bisschen akzeptieren, finde ich. Also Susan Sarandon ist es ja, glaube ich, die in diesen Deal da irgendwie stellt.
Ja.
Und oder den vor die Wahl stellt und
was wahrscheinlich nie ein Polizist, also so ein Deal vorzuschlagen, da ist schon eher der Polizist, also, der Bösewicht, so wenn du sowas
wir sagen einem unbescholtenen, ganz normalen, weil in diesem Film soll Dwayne Johnson, obwohl er halt auch echt ein richtiges Tier ist in diesem Film, soll da halt als Transportunternehmer,
Familienvater
sich in ein Gangstersyndikat einschleusen und da irgendwie die Informationen rausholen und das ist alles ein bisschen fernab von akzeptablen Glaubwürdigkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, erzeugt dieser Film eine ganz gute Atmosphäre. Denn wenn er erstmal da irgendwie für die Gangster die Sachen durch die Gegend fährt und so weiter, ist das immer schon ein spürbarer Ritt auf der Rasierklinge. Also man merkt halt jedes Mal, wie gefährlich es eigentlich für ihn ist. Mhm. Und er bemüht sich auch, obwohl er halt wirklich einfach der muskulöseste Mensch in jedem Raum ist, in dem er steht, er bemüht sich halt einfach auch, ein ganz normaler Typ zu sein. Was ein bisschen schwerfällt anhand seiner Struktur, aber
wenn er zwei normale Typen ist.
Wenn ich die alle auf eine Waage lege, ist es auf jeden Fall der ernsteste, also der ernsthafteste The Rock-Film, würde ich sagen, der düsterste, wenn man jetzt mal so ein Doom-Ding mal außen vor lässt. Und ich finde auch, dass es zumindest mit der Rolle, die er dort hat und den Möglichkeiten in diesem Film, das ist auch schon mit eine seiner besten schauspielerischen Leistung ist, weil er halt eben nicht over the top Rock spielt, sondern weil er sich halt komplett
zurückhält
und versucht eine ganz solide Figur zu verkörpern, die halt dann in kritischen Situationen halt nur versucht irgendwie den eigenen Sohn zu beschützen. Und das macht den Film halt in der Filmografie von The Rock, finde ich halt sehr besonders, weil das der kleinste sozusagen Film in seinem Kontext sozusagen.
Ja, vor allem auch im Umfeld, ne? Zwischen Fast and Furious und Journey und G.I. Joe. Fast and Furious und G.I. Joe ist der halt so angenehm normal.
Ja.
Ja.
Das ist ganz nett, wenn sowas nochmal reingeworfen wird.
Was ich auch, wofür ich mich auch sehr stark mache, ist zum Ende hin eine Verfolgungsjagd, beziehungsweise die Verfolgungsjagden generell in diesem Film oder diese Truckfahrten und was weiß ich, die sind sehr schön und versiert in Szene gesetzt. Mhm. Also wenn da halt irgendwie was passiert, dann wird auch die richtige Wucht und die richtige Dynamik vermittelt. So, das fand ich ziemlich cool. Also die Verfolgungsjagden, die fand ich auf jeden Fall mit das Highlight in diesem Film.
Okay, wenn der so vergleichsweise geerdet ist, du hast G.I. Joe Retaliation angesprochen. Geerdet ist das Wort, was man am wenigsten dafür benutzen könnte.
Ich mag den mehr als den ersten.
Das ist nicht so schwer.
Aber
ja, das ist nicht so schwer. Es ist aber wieder das Kirsche auf die Sahne-Prinzip. Ne? Ja. Also The Rock war vorher nicht mit dabei. Jetzt spielt der Roadblock den Charakter. Ich kenne mich mit G.I. Joe zu wenig aus, um zu sagen, wie das in der Lore verbandelt ist. Ich muss sagen, also The Rock hat eine sehr generische Rolle natürlich, ist einer der G.I. Joes, die werden betrogen, weil jetzt Cobra Commander das Weiße Haus übernommen hat und sie müssen
dann... Ja, man muss dazu sagen, im ersten Teil wurde halt gezeigt, dass der Präsident ausgetauscht wurde und jetzt halt verkörpert wird durch die Figur, die vorher von Arnold Vosloo gespielt wurde, der ja übrigens die Mumie war in...
Ja.
Die Mumie mit dem The Rock, jetzt schließt sich der Kreis, wie gesagt, von denen... Und ja, der falsche Präsident übernimmt das Weiße Haus und in dem Moment werden halt auch die G.I. Joe für den Müllschredder erklärt. So. Und dann macht der Film schon mal den ersten kapitalen Fehler. In seinen ersten 15 Minuten killt er Channing Tatum aus dem Film raus.
War das nicht eine Sache, Channing Tatum ja einer der beliebten Teile aus dem ersten Teil, einer der beliebten Schauspieler. Und ich kann mich noch erinnern, dass es da so negatives Feedback gegeben hat von Leuten, die so ein Test-Screening dann gesehen haben. Hey, warum ist hier Channing Tatum so schnell raus? Anscheinend war er noch viel weniger im Film drin und selbst diese 15 Minuten mussten teilweise nochmal nachgedreht werden, damit es ein bisschen Interaktion gibt. Und auch, das ist so, er ist der Einzige, der so ein bisschen Rapport mit The Rock hatte, der beiden so Charisma gegeben hat. Und der wird, wie viele anderen Joes, dann rausgeballert nach 15 Minuten aus dem Film. Du hast eine Handvoll Minitruppe und auf einmal ist auch so die Luft aus dem Film irgendwie raus, finde ich. Inklusive, aber diese eine Szene, wo sie im Gefängnis in Ostdeutschland sind, wo sie da runterfahren und dann in diesen Glaskammern dabei und dann kommen die Ninjas von außen. Also so kleine Sachen, die heben es nochmal wieder raus, aber irgendwie hat mich der Film danach verloren, muss
ich sagen. Dieser Kampf an der Steilwand, wenn sie den Bruder da von Snake Eyes, wenn sie den irgendwie entführen und dann halt in Sicherheit bringen wollen und sich da an dieser Steilwand mit den ganzen anderen Ninjas an den Seilen befestigt, irgendwie so lang kämpfen und lang laufen und so, das fand ich cool.
Mhm.
Fand ich cool. Aber ich meine, ja, es ist kein großer Film. Aber The Rock steigt in den Panzer und darf ordentlich Karaketen und Ärsche treten. Und Bruce Willis ist auch noch dabei. Also kann
Bruce Willis ist auch noch dabei, genau. Ja,
der erste G.I. Joe übrigens. Der allererste.
Ja,
aber das war halt auch wieder so der Beweis dafür, pack The Rock noch mit drauf und du wirst auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Box-Office-Einspiel erhalten. Und das haben wir ja auch hier gesehen, oder das sehen wir anhand deiner Liste, die du uns hier ausgedruckt hast. Ne? Der Film ist erfolgreicher als Fast Five, wenn ich das jetzt so richtig sehe, oder?
Der hat 100 Millionen Dollar mehr als Fast Five.
Aber das ist gar nicht die Reihenfolge, sondern es ist einfach nur Zeit, oder was?
Das ist einfach nur, in welchen Jahren er rausgekommen ist. Ne? Das sind nicht die erfolgreichsten Filme. Du siehst das Einspielergebnis neben dem Studio. Dann Fast Five hat 200 Millionen Dollar plus eingenommen in den USA. Und G.I. Joe hat 122. Was aber, glaube ich, dann mittlerweile nicht mehr so super wichtig ist, weil es ja weltweit aufs Einspielergebnis geht mittlerweile. Und du selbst Sachen, die in Amerika nicht gut laufen, jetzt maximal durch China auffangen kannst.
Ja.
Ist wieder ein bisschen was anderes. Nee, erfolgreich ist er auf jeden Fall gewesen. Ich glaube auch erfolgreicher als der erste. Und war wieder eine Rolle, die sich dann, so typisch, würde ich sagen, da passt The Rock drauf. Er sieht aus wie ein G.I. Joe. Also lass es da rein.
Und ich fand den ersten halt furchtbar. Ich bin riesengroßer G.I. Joe-Fan gewesen früher. Ja, ich habe das Spielzeug, was ja hierzulande unter Action Force in den Handel kam.
Hast du die alle noch da? Machen wir da ein kleines Spielzeug-Session?
Ich habe noch einen Hubschrauber. Ich habe noch einen Hubschrauber von Dingen und ich habe auch, glaube ich, irgendwo noch eine kleine Kiste mit Figuren drin. Weil ich hatte, meine Lieblingsfigur war Flint, den fand ich richtig, richtig.
Ja, dann hole ich meine Dragon Ball Figuren und wir spielen dann ein bisschen.
Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ich hatte so einen geilen Hovercraft, also so ein Schlauchkissen, Luftkissenboot, ey, mit so geilen Wassermieten.
Stimmt, G.I. Joe hießen die nicht Action Force, ne?
Die hießen Action Force, ja. Hießen nicht G.I. Joe in Deutschland. Und ich habe das wirklich, auch die Zeichentrickserie habe ich sehr gern gesehen, plus den Film. Und dann kommt dieser erste Teil daher, der einfach nur Power Rangers ein bisschen besser ist.
Mhm. Ja. War's Marlon Wayans, der im ersten dabei war?
Nee.
War auch einer der Wayans-Brüder, oder
also
nicht?
Auf jeden Fall, aber das
doch,
ist,
ja, doch, ja.
Ist mit Marlon? Nein, das ist einer der Jüngeren.
Ist das, glaube ich, der Jüngste, oder?
Ja, das ist der sonst...
Ah, nee, Damon Wayans ist der Ältere, ne?
Damon Wayans ist Major Payne.
Ja, Marlon Wayans war auch häufig mal, bei dem muss ich immer zurückdenken, war es der Dungeons and Dragons Film aus den 90ern, wo er auch damit
aufgesaugt hat. Mich erinnert nur an Scary Movie.
Also. Ja, Scary Movie.
Scary Movie, nächster Film, Pain and Gain.
Oh, also... Oh! Ey, also, das Herzensprojekt von Michael Bay, ja, endlich mal wieder nicht Bombast und alles.
Ja, aber...
Ich heiße Daniel Lugo und ich will die Welt zu einem besseren Ort machen.
Sie arbeiten hart. Und das Leben, was gibt es Ihnen dafür? Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. Seien Sie kein Schwacher, seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Gott sei Dank habe ich mich scheiden lassen, denn jetzt habe ich 7 hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann.
Wahnsinn. Der Kerl versteht mich.
Kennt ihr die Geschichte hinter Pain & Gain? Wahrscheinlich eher im Umfeld, als der Film gemacht wurde, ist es nochmal in die Pressetour gegangen. Ich habe den journalistischen Artikel gelesen, bevor der Film rausgekommen war. Das war eine bekannte Geschichte eben, so, was war es, 3 Bodybuilder, die dann so sehr unbeholfen waren, aber dann einer Pressungs Scheme dann aufbauen wollten und letzten Endes zu Mördern geworden sind, die sehr unbeholfen dann sich von einem Desaster zum anderen dann bewegt haben. Da, als ich es gelesen habe, diese Daniel Lugo und die anderen echten Figuren, auf denen das alles basiert, die klangen schon teilweise sehr dumm, aber auch sehr abgezockt und es war eine faszinierende Geschichte, es zu lesen. Wenn ich dann höre, diese Story, die Rechte hat sich Michael Bay geholt und will einen persönlichen Film daraus drehen. Okay, wie... Sag mal was, Dennis.
Ich hasse diesen Film.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil ich zum einen Michael Bay ist sowieso für mich ein rotes Tuch.
Ja, gut.
Und dieser Film ist halt für mich, wenn jemand eine Idee hat und er sagt sich so, okay, ich stelle mir einen Film vor, den ich runterdampf, der halt so ein bisschen so echtes Kino sein soll, ab vom Bombast, sondern das will man drehen, man wirft mit Millimeterzahlen um sich so, das ist so halt echt gefilmt und alles. Dann ist das tatsächlich einfach die Michael Bay-Version. Da wird alles, was an dieser Idee gut ist, wird dann einfach durch die ekelhaftesten Stereotype und Klischees ersetzt, die man sich nur vorstellen kann. Und ich finde, es ist einfach, du siehst diesen Film und es strotzt einfach nur so von ekelhafter Selbstinszenierung von Michael Bay, wo du einfach nur denkst, was für ein abgefuckter Mensch muss man sein, Alter, um sowas irgendwie zu produzieren, weißt du, und zu drehen. Ich finde nichts Gutes an diesem Film.
Rein der Ton heraus. Man hat so vielleicht ein bisschen gehofft, siehst du wieder den Michael Bay von Bad Boys oder so, ne? So ein bisschen nicht mehr so, also ich meine einfach so, dass er wieder mal einen Film inszeniert, der nicht nur riesige Roboter ist. Und ja. Hauen auseinander, sondern es ist mal etwas, was auf eine andere Schiene eben mal hingeht. Und ich weiß nicht, ob er die Geschichte oder quasi die Relevanz, er hat nur gesehen, oh, Bodybuilder, die dumm sind und Verbrechen begehen und alles. Lass mal gucken, wie ich meinen Stempel drauf tue und das tonlich alles komplett falsch verstanden hat, was das eigentlich auch sagen sollte.
Da werden Sachen glorifiziert in diesem Film, wo du denkst, Mark Wahlberg, oh, es ist also cool, kleine Kinder irgendwie hier irgendwie rumzuschubsen. Es ist cool, der Bully zu sein. Das vermittelt dieser Film irgendwie. Das ist hart, Alter, weiß ich nicht.
Okay, warum fandest du den gut, Daniel?
Ich sag mal so, ob ich diesen Film gut finde oder nicht, kann ich gar nicht so wirklich sagen. Ich finde diesen Film treffend. Ja, denn Michael Bay ist in meinen Augen auch kein wirklich guter Regisseur. Michael Bay ist ein selbstverliebter und vor allem, weiß ich nicht, unübersichtlicher Regisseur. Sagen wir es mal so. Ja, der den Bombast und die Schauwerte immer vor allem anderen irgendwie stellt. Und der mit seiner eigenen Stilistik, sag ich mal, sämtlichen Regeln oder Gesetzmäßigkeiten der Inszenierung und aber auch einfach der Rezeption eines Zuschauers widerspricht. So, ja? Also, weißt du, allein dieses typische Beispiel, diese entgegengesetzten Bewegungen, die er jedes Mal wieder in irgendwelche Bilder baut. Ja, das Flugzeug fliegt nach rechts und ein Auto fährt nach vorne so. Ja, oder die Kamera dreht sich links rum und die Leute gehen aber eigentlich rechts rum oder so. Also er versucht ja immer diese und glaubt damit, das ist irgendwie episch oder irgendwie richtig cool. Ich finde aber, ein Film, der, naja, der davon handelt, dass da drei Menschen sich mit aller Macht ein Stück vom American Dream Kuchen irgendwie rausreißen wollen. Und dabei aufzeigt, wie kaputt dieses System eigentlich ist, wie vulgär dieses System eigentlich ist. Ich glaube, Michael Bay hat hier unbeabsichtigt wirklich genau den Ton getroffen, den er da kritisieren, beziehungsweise den er da porträtieren möchte. Ja, es ist ein sehr vulgärer Film, davon will ich gar nichts sagen, aber ich finde, also ich glaube, es ist wirklich Michael Bay der Beste, der eben genau das Ätzende, was du feststellst. Ja, du findest diesen Film ja richtig ätzend. Und ich glaube, es war nie Michael Bays Absicht, diesen Film so ätzend
zu machen. Nee, genau, richtig. Ja,
er hat's unfreiwillig gemacht und damit steht der Film aber sinnbildlich für all das, was er halt anspricht. Ja, ich meine, allein dass diese...
Ja, aber das bedeutet ja, dass er eigentlich, dass er genau das Gegenteil, also er bewirkt ja eigentlich, in seinen Augen ist das ja alles cool. So, und er hat das versucht,
cool. Er glaubt, dass es cool
ist. Mhm. Genau, ja. Ja, aber das bedeutet, all das, was du jetzt schreibst, dass es diese Gegenthese ist, das ist ja aber genau das, was Michael Bay ist. Das heißt, er hat ja in dem Sinne einen Film gemacht, in dem er sich selber praktisch, also, zur Schau stellt.
Eben. Und da, deswegen sage ich unfreiwillig. Ja,
gut, aber das
finde ich das, ich finde das wirklich ein sehr treffendes Porträt von dem American Way of Life, der da wirklich unter die Lupe genommen wird.
Ja,
das. Und das von einem Mann, der diesen American Way of Life in dem Moment viel zu sehr zelebriert, als dass er ihn kritisieren kann. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt dann passend, dass ausgerechnet von diesem Bubblegum-Optik-Regisseur, von dem das kommt.
Ja, du drehst es halt eben in diesen Blickwinkel, wo man es so sehen kann. Das.
Ja, aber gut, es
hängt aus der Sicht, klar, würde ich dir auch recht geben, aber im Endeffekt war es halt nicht die Intention des Regisseurs,
nein,
dass dieser Film dieses Feedback hat.
Glaube ich
auch. Und deswegen finde ich halt, ist immer noch die Kritik an Michael Bay und dem Film in dem Sinne, also zumindest für mich immer noch treffend. Klar kann man es drehen und dann kann ich kann es wiedergeben und auch sehen, aber
es hängt doch immer von der eigenen Wahrnehmung und Entscheidung ab, wie ich so einen Film dann annehme, so, ja. Und ich, wie gesagt, ich kann dich vollkommen verstehen. Aber ich finde halt, der Film hätte von keinem besseren als von Michael Bay in diesem Moment kommen können, weil er halt genauso ätzend ist wie diese ganze Geschichte, die da halt irgendwie passiert ist.
Zumindest The Rock konnte ja nochmal ein bisschen anders aufgehen als in den anderen Rollen. Also er hat sich schon anders angefühlt in dem Film.
Als hyperaktiver Kokainabhängiger war es mal wieder eine neue Facette, die
er irgendwie... Ist vielleicht mehr so, wie er allgemein beim Wrestling gewesen ist.
Ja, ich glaube, das hat auch... Ich würde diesen Film auch nicht irgendwie The Rock sozusagen ankreiden, dass er da irgendwie mit... Also ja...
Gut, es gibt gute Momente mit The Rock.
Es gibt gute Momente bestimmt, aber ich möchte ihm diesen Film nicht zur Last legen. Aber ich würde.
Ich nehm's dir nicht übel.
Genau, okay. Aber ich würde sagen, er hat auf jeden Fall, also er gehört eher zu den Entscheidungen, die ihm vielleicht in der Karriere hätten erspart bleiben können, wenn er zweimal drüber nachgedacht hätte. Und da gibt es noch einige andere Filme, die jetzt gerade jetzt in jüngster Zukunft irgendwie kommen.
Es ist letzten Endes das, wie wir es häufig bisher in der Filmvita von The Rock gesehen haben, so ein bisschen Konterprogramm zwischen den ganz großen Blockbustern. Du hattest G.I. Joe vorher, da kam der 6. Fast and Furious und eine Entscheidung, wo ich, als ich gehört habe, dass der dann produziert wird, der Film, der auch 2014 rausgekommen ist, im ersten Moment, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann eher gemischt ein bisschen aufgenommen wurde, 2014 ist Hercules.
Du hast jetzt aber Fast 6, hast du jetzt übersprungen?
Ja, Fast 6 haben wir gar nicht drüber
gesprochen. Wir haben allgemein über die Fast-Sachen gesprochen.
Ja, aber Fast 6 ist ja die beste Szene mit
ihm. Alter, wo er den dicken, fetten, den Deutschen da mit dem...
Nein, Alter, wo er im Krankenhaus ist. Und dann kommt er mit seinem Gips und so seine Tochter. Und Dad muss dann so, Daddy's gotta work. Und er mit seiner Bizeps-Anspannung zerberstet der Gips an seinem Arm. Und die nächste Szene, die du siehst, ist, wie er aus den Trümmern rauskommt und sich diese fette Minigun nimmt und damit steht und denkt so, okay, er ist der Terminator, Alter. Ja. Kein normaler Mensch kann dieses Gewehr hochheben und der Rock steht mit dieser fucking Hubschrauber-Minigun und ballert.
Und der Flying Clothesline, den er dann im Flugzeug macht.
Wo du denkst, okay, jetzt
hört alles auf. Es war nicht meine Absicht, das zu überspringen. Ich dachte, wir hätten allumfassend drüber gesprochen, aber solche Szenen muss man speziell nochmal erwähnen. Ich hab sie auch bildlich vor mir hier wieder. Ich glaube, einer der Gründe wirklich, warum wir The Rock so wenig in dem Film sehen, dass er eben im Krankenhaus liegt und dann am Ende auftaucht, müsste wirklich die WrestleMania-Verletzung gewesen sein, weil der Film ist ja 2013 rausgekommen. Anfang 2013 war das WrestleMania-Stuff oder sowas und die Trainingsvorbereitung. Entweder war es so, dass er dann einfach nicht mehr so viel zur Verfügung stand im Film, Fulltime mitzumachen, oder eben trainingsmäßig da verletzungstechnisch nicht so richtig mit dabei war. Das hat sich ja aber nicht so ultra negativ auf dem Film ausgewirkt. Dafür waren seine Auftritte erinnerungswürdig.
Ja.
So, in Fast
Six. Und mit der längsten Landebahn.
Ja, die längste Landebahn. Und beziehungsweise,
der ist doch im Kreis gefahren, oder?
Beziehungsweise das Flugzeug mit dem wirklich längsten Anlauf. Ja. Also keine Ahnung.
Wie lange dauert die Szene? 6-7 Minuten, wo die ja fliegen auf Vollspeed?
Noch länger, glaube ich.
Auto?
Also ich meine Fast Six, ne? Da war dann halt wirklich auch da waren die Schleusen offen, sage ich mal was. Was das Akzeptieren angeht, so, ja. Ne? Beziehungsweise, oder auch was den Nonsens angeht, so, ja. Da war man dann, okay, jetzt weiß man Bescheid, hier fliegen Panzer durch die Gegend, beziehungsweise hier fliegt einer über.
Nee, das war doch so in Dubai, wo die aus dem.
Ja, von dem einen Auto, von dem einen Auto. Ist das der siebte?
Dubai ist der siebte,
okay.
Wo sie mit dem Auto durch die drei Häuser fliegen.
Aber der sechste ist eben Jason Statham im Bus, diese Verfolgungsjagd,
nein,
ne?
Ist auch der siebte? Der sechste ist noch nicht Jason Statham. Jason Statham kommt erst im siebten. Der sechste ist Luke Evans. Der Bruder von Jason Statham.
Ja. The Fate in the Furious ist ja Fast 8.
Entschuldigung.
Jetzt verschwimmen die alle langsam.
Dann war es auch die Statham-Szene war Anfang am 7, weil da siehst du ja Luke Evans im Krankenhaus aus der Konsequenz von Teil 6. Ja.
Genau, und da war es noch Luke Evans, der fand ich meiner Ansicht nach auch ein guter Bösewicht war.
Absolut.
Und da ist das mit dieser langen, und da ist aber diese schöne Verfolgungsjagd über diesen, weiß ich nicht, spanischen Highway oder wo das auch ist, wo der Panzer dann zum Einsatz kommt und
den
Diesel auf einer Brücke über von einem Auto irgendwie sich katapultieren lässt, auf diesen Panzer drauf, über zwei Brücken hinweg so. Und wo man halt schon dann gesagt hat, alles klar.
Ciao, ich bin raus.
Ja, also, Mist,
aber mein Physik, Körper bleibt hier.
Physik lassen wir jetzt mal komplett außen vor.
Der sechste war, wo die Frau als Bösewicht wiederkommt, oder?
Genau,
ja?
Wo sie Michelle Rodriguez,
ja. Die ich übrigens beim Ziplining gesehen habe.
Ja?
Als ich bei der Call of Duty Experience vor 2 Jahren gewesen bin, da waren die zum Promoten, da Vin Diesel anscheinend auch, ne, aber ich habe ihn so kurz verpasst und die waren in der Reihe vor mir fürs Ziplining, weil wir da kurz gedreht haben. Das ist leerlos. Ja, guck mal, sieht aus wie Michelle Rodriguez. Das ist Michelle Rodriguez.
Oh. Ja, ich mag die.
Hey Michelle, mach mal Wüte ins Gesicht. Dann
ja.
Okay. Ja, aber Fast and Furious 6 auf jeden Fall, also ich meine, das war ja der erste, der so richtig eingeschlagen hat. Mhm. Ne? Also der wirklich nochmal das Box-Office in neue Höhen geschraubt hat.
Zersprungen wie der Gips von The Rock.
Und dann
vor allem auch weltweit eben. Ne? Das hat ja mittlerweile spätestens da angefangen, dass einfach nicht nur die USA super wichtig ist. Für wenn ein Film in den USA nicht funktioniert, dann kannst du es vergessen. Hier ist es eben so, dass du teilweise in den USA, wie viel war es? 238 Millionen steht hier insgesamt. Aber der müsste schon an die Milliardengrenze weltweit gegangen sein.
Ja, der siebte war, glaube ich, der erste, der richtig Milliarden
Zumindest Milliarden ganz hoch dahin. Hat. Und er hat auf jeden Fall, ja, man sieht's, wenn wir hier auf den siebten schon mal draufschauen, das Einspielergebnis, 353 Millionen alleine in Amerika. Das sind mittlerweile weltweit Mega-Blockbuster geworden.
Wohin gehen wir? Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist nicht geeignet für einen Mann. Hast du das gesehen? Man sagt, du könntest in die Zukunft sehen. Hast du deinen eigenen Tod erblickt? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut zu wissen. Und wir sind mitten in eine Falle gelaufen. Deine Legende endet hier. Sollte ich mich fürchten.
Dazwischen eben drin ein vergleichsweise, wie gesagt, ich habe vorhin kurz erwähnt, ist vom Einspielergebnis auch sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hercules, 2014
rausgekommen. Weil er auch echt lame war. Muss man jetzt mal sagen, ey, Brad Ratner ist eine Null. Ja, wirklich, ein Schaumschläger vor den Herrn. Und wer es mir nicht glauben will, guckt sich bitte Rush Hour 3, Aushilfsgangster und eben Hercules an. Das sind alles Filme, die auf dem Blatt Papier vielleicht irgendwie mal halbwegs vernünftig klangen oder weil ich ein bisschen Potenzial hätten, um ein bisschen Spaß zu generieren. Aber nein, er schafft es, sämtlichen Spaß daraus zu ziehen.
Vor allem hat der Herkules sogar diese Idee von Herkules Relle am Anfang zumindest, also wie soll ich das jetzt sagen?
Untergraben eigentlich durch
die... Ja, aber das fand ich halt den guten Twist. So selbst, weil das wurde ja aus den Trailern zum Beispiel gar nicht klar. Da denkst du, okay, das wird so eine typische Fantasy-Klamotte. Und dann fängt der Film an. Und dann denkst du so, Moment, hä, irgendwie, was funktioniert? Und dann hast du die erste Szene, wo das so aufgelöst und dann denkst du, okay, das ist ja alles in Ordnung. Mal gucken, wie die das ausbauen, ob das am Ende doch wahr wird oder so. Mhm. Und dann wird das von Szene zu Szene langweiliger und unnütz und denkst du,
ja, und du hast dann da ein Spektakel X hier? So, ja. Also es ist wirklich vollkommen Banane, ob da jetzt Herkules, Hermann oder Samson drin steckt, in seinem Löwenfell. Es ist echt.
Ja.
Ich fand's auch, das gleiche wie Dennis, kann ich vollkommen unterschreiben. Ich fand es am Anfang echt erfrischend, dass er hingeht und diesen Herkules-Mythos eigentlich komplett dekonstruiert, beziehungsweise zu den Akten legt, als einfach als Mythos und Legende abstraft, so, ja. Und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt neu ran, Ja, aber dann musst du was abliefern.
Ja,
also wenn ihr schon nicht irgendwie die zwölfköpfige Schlange und den Löwen und die Stelle, die du säuberst und so weiter, da gucke ich mir noch lieber echt 10.000 Mal die Lufe Ringo-Filme an, als den Film nochmal.
Ich will da meinen Bruder mal zitieren, der ist nämlich ins Kino gelaufen, als der Film angefangen hat. Oh, The Rock, Hercules. Und da gab es den Trailer, den du schon erwähnt hast, wo eben dann wird gezeigt, wie er die Hydra schlachtet und diese dicken Computereffekte oder sowas. Und dann sagte, oh, der Film verarscht einen, das ist alles nur die ersten 5 Minuten und dann bläh.
Ja. Ja,
weil ich fand die Idee auf jeden Fall auch clever. Am Anfang war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, wo eben der Twist gekommen ist, weil genau das wirst du eigentlich für jemanden, der aus, ist ja auch dann meine Geschichte, meine Kultur sozusagen und so eine Inszenierung von den griechischen Heldensagen mal zu sehen, dem guten Budget, das muss nicht immer 300 und Splatter oder sowas sein. Wäre ganz nett gewesen und The Rock sieht zwar komplett anders aus als alle anderen Griechen, in Anführungsstrichen. haben die einfach alle nochmal stärker bräunen lassen. Wie?
Das ist kein, er hat, also.
Kommt aus Kreta, ist ein bisschen heller da, die Sonne. Ja. So. So sieht's dann aus. Ich fand den aber letzten Endes passabel, muss ich tatsächlich sagen. Brad Ratner ist ein maximal auch mittelmäßiger Regisseur, also er hat keinen herausragend großen Film gemacht, was wir sagen, der erste Rush Hour oder irgendwie sowas. Hat viele Sachen vom Herkules-Mythos genommen und nochmal trotzdem verwurstet. Die Geschichte zum Beispiel, ja, laut der Sage hat Herkules ja seine Familie umgebracht. Das ist ja was sie für Kratos später übernommen haben. Hera hat ihn in Blutrage versetzt und dann hat Herkules seine Familie umgebracht und musste deshalb als Sühne diese 12 Aufgaben erledigen. So geht's die Geschichte und sowas. Hier war es eben natürlich nochmal umgedreht, dass Herkules unschuldig ist innerhalb des Films. Und er wurde, da sind die Wölfe, die er für Cerberus gehalten hatte, die haben das dann gemacht. Und dann war es alles sehr generic. Ich fand den letzten Endes, der war unterhaltsam genug und sah auch okayisch aus, aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Ja, aber das war halt echt mal ein Beweis dafür. Ich war so ein bisschen auch enttäuscht von The Rock, muss ich echt mal sagen. The Rock hat nämlich im Vorfeld von Hercules wirklich die absolute Muskelkampagne gestartet.
Stimmt,
ja. Und hat ständig irgendwie seine Waden, seinen Bizeps oder irgendeinen anderen Muskel, den er aufs Fünffache gepumpt hat,
präsentiert. War das dieser Instagram-Post, wo du ihn siehst, das sind all die 500 Pfannkuchen, die ich pro Tag esse.
Genau, genau.
Stimmt, ja.
Und da habe ich gedacht, Alter, du bist schon ein Tier, wo willst du jetzt noch hin? Und nach der Werbung habe ich gedacht, so, ey, jetzt musst du aber auch was vorweisen, so, ne? Also jetzt will ich was sehen.
Mhm.
Und ja, er war jetzt halt auch nicht mehr, also es war jetzt nicht irgendwie muskulöser als der Film zuvor. Er war nicht weiter
aufgepumpt als die anderen.
Genau. Ja. Und dann war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Plus dann kommt dieser dröge Film daher, so wo halt auch die Strahlkraft eines Rock oder eines Dwayne Johnson nicht mehr viel ausrichten kann. Mhm. Ja, und da hat's so schon mal den ersten Riss gegeben in der Sympathieblase.
Und auch, es ist ja ein PG-13-Film oder sowas gewesen. Also,
dazu.
Ja, ich habe die Unrated-Fassung gesehen auf der Blu-ray oder zumindest die eine Handvoll Bluteffekte mehr hat und irgendwo siehst du mal, wo so ein Speer durch den Körper geht, anstatt dass der verschwindet. Aber ey, wenn du im Film Szenen hast, da kommt einer von seinen Kollegen mit dem Streitwagen daher, wo Messer ausfahren und der fährt dann durch eine Herde. Und alles, was mit den Menschen da passiert ist, dass die nach hinten fallen, du siehst gar nichts. Also das ist so, ja, dann kannst du ja auch die Szene sparen.
Und auch die Stärke von ihm, die wurde ja kaum richtig thematisiert.
Es gibt einmal diese Statue
umgekehrt. Ja, genau. Ja. Es gibt einmal irgendwie so einen Schlag, wo einer ein bisschen weiter wegfliegt, aber that's it. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir zu wenig. Er konnte von Glück reden, dass es noch einen anderen Herkules-Film zu dem Zeitpunkt gab, der noch schlechter ist.
Der war einer von
Kellen Lutz.
Kellen Lutz, genau. Ja,
und vor allem Kellen Lutz in die Hauptrolle zu packen und dann hier, wie heißt der? Scott Adkins als sein Vater.
Moment, Scott Adkins ist der Vater von Kellen Lutz.
Oh Mann. Scott Adkins ist der Vater
Juri
von Kellen Lutz.
Ist und der Vater.
Also, das ist so eine, wer sich den Film ausgedacht hat, der gehört auch entlassen, so. Also, das. Nee, der war einfach nicht unterhaltsam. Der war schlecht und der war sehr lieblos inszeniert. Und okay, da kann der Hercules, The Rock Hercules, echt noch von Glück reden, dass es diesen Film auch noch gab.
Gut, das Maximum, nehmt dann Scott Adkins.
Plus guckt Pompeii.
Euch ab, plus Pompeii, guckt euch, oh ja, Pompeii war W.S. Anderson, yep, oder? Na, guckt euch lieber die Undisputed-Sachen mit Dingster.
Juri Boyka. Ja. Und dann kommt nämlich schon der nächste Film. Und jetzt gerade ich auch so ein Straucheln, ne? Ich, Fast and Furious 7. Also, ja.
Bei mir ist San Andreas erst.
Also hier.
Nee, stimmt, Furious 7 ist noch
vor. Furious 7 ist noch
vor. Aber Furious 7 kam auch vor San Andreas.
Ja, stimmt. Wir haben nur schon hochgescrollt.
Wir haben auch hier die Ami-Daten, ne? Es kann sein, dass wir in Deutschland durchaus auch die Dinger mal durcheinander haben. Furious 7, wir haben es innen drin nochmal oder zwischendurch mal erklärt, weil wir alle durcheinander bekommen haben. Jason Statham als Bösewicht. Ja, jetzt wird auch nochmal aufgelöst, wie Han umgekommen ist. Der Antagonist der Serie wird aus dem Bus rausgeholt, weil die brauchen irgendwas von ihm.
Kurt Russell wird eingeführt mit seiner Heilorganisation.
Oh, da ist aber diese eine Szene, wo die aufeinander zufahren, ne? Das ist das.
Ja.
Du hast dann den Sprung und natürlich, das ist auch der Ausstieg von Paul Walker gewesen, ne? Mit dieser CGI-Szene.
Das ist der letzte Film von Paul Walker.
Du kannst sowas natürlich auch, er hatte ja nicht alles Szenen dann filmen können, dass er ist ja dann durch den Unfall verstorben dann während der Dreh oder zumindest kurz nach den Dreharbeiten, dass sie diese neue Szene mit CGI konstruiert haben und eine Handvoll Szenen, ich glaube, seinen Bruder reingeholt haben als Stand-in.
Also es ist gar nicht so viel, wie man denkt.
Es ist eine Handvoll nur.
Es gibt diesen Kampf mit Tony Jaa, ist das, glaube ich, ne? Das ist Tony Jaa.
Ja, genau.
In diesem Hochhaus, wo sie noch diese Treppe auf dieser Tür runterrutschen und so, da sieht man so ein bisschen, dass es nicht ist.
Irgendwo in dem Keller, glaube ich, noch sind die da hin und her gelaufen.
Genau, und am Strand ist das zum Teil...
Da ist er hinten aber schon relativ krass ausgeblurrt. Und also es gibt nur so ein paar Szenen von der Seite,
aber am Strand ist es, wenn man ihn nicht so wirklich direkt sieht, ist es sein Bruder.
Ja.
So, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Und dann natürlich das Ende eben, wo sie dann gegenüber im Auto sind.
Ach, da verdrücke ich immer noch eine Träne.
Aber ich muss auch sagen, ne, so stumpf und so Banane das teilweise alles ist, ne, und so abstrus so. Aber ich muss sagen, was die Filme ja verstanden haben, ist, dass sie sich A, nicht selbst zu ernst nehmen, dass sie B, dann immer diesen Familiencharakter besonders hervorhaben, dass du da halt eine Gruppe von Menschen hast, die zusammengeschweißt wurden und zusammen sich geschlossen haben, so gegen alle Widerstände. Und dann plus diese, lebensechte Tragödie, dass der Mann halt gestorben ist. Und man kann über die Filme von Paul Walker auch sagen, was man will. Die waren jetzt auch nicht alle irgendwie das Gelbe vom Ei, beziehungsweise die größten Erfolge. Was, so
Into the Blue war schlecht?
Ja, nicht schlechter unbedingt als dieser, wie hieß der, Bonlieu 13 Rip-Off.
Aber Running Scared war gut.
Running Scared war gut.
Ja.
Und auch The Life and Death of Bobby Z. Kann ich auch mal wieder ins Rennen schmeißen. Stimmt. Der war auch cool. Aber egal. Und dann kommt halt diese Szene am Strand. Die hätte für mich schon eigentlich gereicht.
Ja.
Ja. Also ich brauchte jetzt den Monolog von Diesel im Auto noch nicht. Mhm. Aber hey, komm. Egal.
Dann haben sie
bring den Song. Ja. Zeig, wie die Autos auseinander drehen.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch... ich glaube, es war halt auch die Stimmung, die dort halt praktisch wirklich mit den einfachen Mitteln erzeugt wurde. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das halt auch für das Team schön war, diese Note so zu bringen, so ohne, weißt du, alle Schleusen offen und okay, es ist scheiße traurig und wir versuchen das jetzt aber noch so positiv wie möglich irgendwie, weil man darf sich auch nicht, man darf nicht vergessen, es ist genau wie bei den Marvel-Filmen, es war der siebte Teil. Und da waren zum Großteil waren es halt wirklich diese Kernschauspieler, die immer wieder ans Set kamen, die sich privat gut verstanden haben, die einfach Bock hatten, diese Reihe zu machen. Und wenn dann einer wirklich so tragisch auch noch ironischerweise bei einem Autounglück irgendwie stirbt, also ich glaube schon, dass das für alle echt einfach wichtig war, dass am Ende so auf diese Note enden
auch, wie gesagt, ne, ich meine, der springt da mit dem Auto durch zwei Wolkenkratzer, ist ein Film, der die Physik mit Anlauf in die Eier tritt. So, und der Physik. Aber nichtsdestotrotz, am Ende, ich war auch ergriffen so. Also mir ging es auch nah. Ich fand es cool. Ja,
und es zeigt, was du auch als Zuschauer mitgenommen hast über die Jahre. Du bist eben auch eigentlich, der Zuschauer ist auch Teil dieser Familie, wenn er eben die ganze Serie
durchlässt. Du bist mit den Jungs, bist du mitgewachsen, bist du mitgegangen und sie haben es dann ab einem gewissen Punkt echt geschafft, dich auf einem richtig, richtig hohen Level zu bespaßen. Ja, Hirn aus Unterhaltung von mir aus, aber mit Herz. Oder beziehungsweise.
Ja, ich fand auch, das Paul Walker gehört ja auch zu so. Für mich war das irgendwie, man diskutiert dann ja immer so, wenn so Berühmtheiten sterben, diskutiert man darüber. Und bei Paul Walker war es tatsächlich irgendwie, der war jetzt halt wirklich echt nicht der krasseste und auch nicht der größte Schauspieler, aber der war irgendwie für mich, zumindest sowohl mit Running Scared oder eben Bobby Z oder aber halt eben auch der Fast Furious-Reihe. Das war halt ein Sympath. Das war irgendwie nie ein Schauspieler, wo du sagtest, der hat irgendwie eine Macke gehabt oder so, der hat sich irgendwie mal schlecht benommen. Den hast du gesehen, du hast irgendwie, das war halt dieser Sunny Boy, blonde Haare, blaue Augen, du hast immer gute Laune gehabt. Und wenn so jemand dann irgendwie aus dem Leben tritt und der ist irgendwie in einer Reihe, wo du ihn schon fünfmal gesehen hast und du würdest dich freuen, wenn er einfach zu dieser Familie weitergehören würde, der ist dann nicht mehr da, das fand ich dann schon tatsächlich
traurig. Du kriegst auch eben durch auch die Rolle mit, also im Film, der wurde ja auch drum geeicht, dass er raus ist aus dem Game und seine Familie hat und so weiter und dann hast du den realen Kontext noch hinten dran. Er ist auch ein wichtiger Gegenpol zu Vin Diesel gewesen, ne? Wenn die beiden nicht so hier die Gegenstücke gewesen wären, ich glaube auch nicht, dass Fast and Furious so gewachsen wäre, wenn du nicht einen Paul Walker in der Gegenrolle da gehabt hast.
Und du hattest diese geile, sag ich mal, Sequenz, wo sie diesen Bus mit den Gatling-Guns ja. an den Seiten, wo sie den jagen. Das fand ich cool.
Ich fand's ja cool, wo die ich weiß nicht, ob es im 5. oder 6. war, die Verfolgungsjagd durch die Favelas, wo
das war im 5.
wo Paul Walker den dann durchs Fenster irgendwie ja, auf das Autodach katapultiert.
Das war im 5. Die fand ich auch ziemlich geil. Fand ich auch ziemlich geil gefilmt.
Ja, schade.
Ja, von Furious.
Aber das ist halt der große Milliardär, ne? Unter den Fast and Furious Filmen so.
Von Furious 7 kommen wir mal zu einem Film, der gefühlt für mich jetzt mittlerweile so der Standardfilm von The Rock ist, wo viele Filme dran erinnern. The Rock, erstmal ich da, oh, The Rock spielt in San Andreas, GTA wird verfilmt. Nein, es geht natürlich um die San Andreas Spalte. Ja.
Natürlich.
Natürlich. Ein Katastrophenfall. Naja, Fault oder sowas. Das ist da, wo die tektonischen
Spalte, schon richtig.
Ja, wo die tektonischen Platten aneinander dann reiben. Es ist ein Katastrophenfilm nach Marke von dem.
Jetzt an links.
Wir wollen nicht mit deinen, nicht in deine Gedankengänge.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also
die Besucherritze im Hause links.
Es ist die nächste Folge ein Datecar oder was ist hier los?
Bist du verletzt?
Die Menschen müssen erfahren, dass das Erdbeben noch nicht vorbei ist. Es wird uns erneut treffen. Und dann mit einem Monsterbeben.
Oh mein Gott.
Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderbrechen.
Also, abgesehen davon, der Katastrophenfilm an sich hatte natürlich seine ganz große Zeit erstmal in den 70ern, wo du ohne Ende dann deine Airport-Desaster und Hochhaus-Desaster und die Insel explodiert gehabt hast. Und dann ist der immer wieder periodisch mal zurückgekehrt. Ne? Du hattest in den 90ern dann so die Ausflüchte mit Dante's Peak oder Inferno oder Deep Impact zwischendurch mal. Und das ist immer so ein bisschen Phasen, weil es gibt so ein paar Jahre, wo Katastrophenfilme zurückkehren. In den Ende 2000er hattest du dann wieder hier, wie heißt es nochmal?
2012?
Day After Tomorrow, 2002 oder sowas, sehr Emmerich gesteuert. Und jetzt sorgt The Rock dafür, dass mit den modernen CGI-Mitteln jetzt einfach mal die halbe Westküste auseinanderfällt und er ein Rettungshubschrauberflieger ist.
Ich bin bei dem Film tatsächlich, also ich gebe dir auch recht, das ist so zusammen mit Rampage und Skyscraper,
kannst du auch dazu packen,
ist es jetzt, ist es so eine gefühlte The Rock steht in CGI-Metropolen und alles zerbröckelt zu Stein. Das ist, finde ich merkwürdig, eine merkwürdige Entwicklung für die Filme, die er sich da ausgesucht hat. Bei San Andreas bin ich ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Mhm. Ich hab den jetzt irgendwie 2 oder 3 Mal geguckt und es gibt so Stellen, wo ich...
2 oder 3 Mal?
Ich glaube eher 2 Mal. Ich glaube einmal, wo er rauskam frisch und dann jetzt irgendwie noch vor kurzem.
Okay.
Noch also ich mag eigentlich Katastrophenfilme, mag ich auch ganz gerne und ich bin tatsächlich auch einen kleinen Crush auf Alexandra Daddario.
Ey, die ist
auf
aber diese auch...
blauen Augen, die mag ich in jedem Film sehen. Auch,
ja, die blauen Augen, ne?
Ja,
die blauen Augen.
Kein Mensch sieht natürlich die Finger, die er hier hochgehoben hat, um irgendwie...
Und ich hab nicht
ich hab Finger hochgehoben, sondern du hast diese Finger gerade hochgehoben. Ich hab die Finger gehört. im Unterton. Aber ich wär auch bei dir, also CGI ist natürlich immer etwas, muss man gucken, ob man bei dem Film damit zurechtkommt, aber so die Städte, die einfach in so hohen Details zerbersten und alles auseinanderfliegt, es hat auch schon, ist ein schöner Schauwert.
Ja, das würde ich dem auch nicht ankreiden, aber der Film hat halt teilweise so hanebüchene Szenen da drin, besonders am Ende, wo seine Frau zu dem Hubschrauber springt und du denkst, nein, das würde niemals passieren, die wären alle tot.
Und es sind sau viele Sachen dazwischen. Ich werde einmal anfängt und er ist als Rettungshubschrauberflieger unterwegs. Seine Frau hat ihn mittlerweile verlassen, weil sie nicht über den Tod hinwegkommt ihrer gemeinsamen Tochter, die ertrunken ist. Sie haben noch eine andere Tochter gehabt, Alexandra Daddario, die auch da gerade unterwegs ist, die mit ihrem Stiefvater, nicht Stiefvater, aber dem neuen Mann in Spee, diesem Businessman, dann zu seinem neuen Gebäude hinfliegt. Was ich übrigens schade fand, sie inszenieren das am Anfang ja so ein bisschen, wo ich dachte, okay, vielleicht spielen sie mal entgegen den Klischees, ja. Der neue Vater, der die Familie von The Rock sozusagen übernehmen wird, ist jetzt eigentlich kein Arschloch und wird auf jeden Fall, weil es ist so die typische Bösewichtrolle. Und am Ende, er ist der die Tochter im Stich lässt und dann dem Typen den sicheren Platz an der Brücke wegnimmt, damit er explodiert.
Und dann landet nicht dieser Container auf ihm?
Ja, genau. Einfach auch sehr unvermittelt kommt, okay, leih einen Container auf ihn. Keine Konfrontation, kein gar nichts.
Und das ist auch so ein bisschen merkwürdig bei diesen, ich meine, wollen wir sie, machen wir nicht, aber das ist bei diesen, jetzt diese Katastrophen, Dwayne Johnson Film, den wir jetzt halt schon 3 Mal gesehen haben, ist auch ein bisschen merkwürdig, weil da die Tonalität auch immer ein bisschen anders ist. Also ich finde, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Film, den man sich locker fluffig mit einem 6-Jährigen angucken kann.
Nee, das geht überhaupt nicht.
Also es ist nicht das Familienkino unbedingt, was man vielleicht so von The Rock durch einige Filme ja gewohnt war und vielleicht sich dann auch davon erhofft, weil ich finde, diese Filme sind zwischendurch immer mal wieder richtig grimmig und böse. Also gerade Rampage hat ein paar Momente gehabt, wo ich gedacht habe, holla, das zeige ich aber jetzt
Rampage ist kein Kinderfilm. Rampage hat genug brutale Szenen drin, dass ich die wirklich...
Ja, das ist irgendwie gefühlt, als ob da gerade so Filme von ihm produziert werden für so eine erwachsene Bier- und Popcorn-Klientel irgendwie. Dieses was nochmal das Blockbuster-Kino auf 12 dreht, aber mit den modernen Computermitteln, die jetzt... Also für mich sind das leider... Also sind das so die Filme, in denen ich ihn eigentlich jetzt in nächster Zeit wieder nicht mehr sehen möchte? Weil
ich weiß nicht, gehen wir jetzt der Reihe nach durch oder wollen wir die jetzt mal in einem...
Ne, ich wäre jetzt immer noch... Ich wüsste nicht mehr, was ich auch zu San Andreas jetzt noch sagen müsste, außer dass ich... Ja, der ist halt... Ist halt, wenn du einen Katastrophenfilm sehen willst, kannst du dir den mal irgendwann mal angucken, aber er ist halt auch, er ist auch hanebüchen und halt auch nicht sein, seine Rolle ist halt auch einfach nicht so, also ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen gerade, weil das ist
wenn der Bösewicht ein Erdbeben ist, ne, ein Erdbeben kannst du nicht ins Gesicht hauen, ne, du hast da also irgendwie, du musst Situationen drumherum bauen, wo The Rock sich mit Hilfsmitteln behelfen kann. Und dann wird's eben dann abstruser und dann fährt die Frau von The Rock dann mit einem Speedboat durch ein Hochhaus, um ihre Tochter zu retten, die fast wieder ertrinkt. Und alles drum und dran. Also es wird immer abstruser. Und wenn
obwohl
der Schauwert
ich das nicht, cool fand.
Ja, aber wenn der Schauwert nicht mehr da ist, dann musst du dann eben, oder du dich nicht mehr davon flashen kannst, von den Charakteren ist nicht mehr viel übrig danach.
Ich find's halt immer schwer, wenn The Rock anfängt, Johnny 0815 zu spielen.
Der dann
auf einmal zu dem super Actionhelden wird. Bei einem Walking Tall oder so kann ich nur sehen, der geht an ein gewisses Limit, wo er aber nicht rüberkommt, sondern er macht das, was jemand in seiner Position mit seinen Mitteln schaffen würde. Bei San Andreas wird er vom Rettungspilot auf einmal...
Ich schon auf Skyscraper, wenn wir drüber sprechen.
Wird halt auf einmal zu einem Superhelden.
Ja, ich meine, er ist ja immer noch Rettungspilot. So, ne? Und er hat halt das Glück oder er hat halt den Vorteil, dass er in Hubschrauber fliegen kann und halt dann dahin fliegen kann, ja, das können wir jetzt nicht.
Wenn mein Würden Daddy sagt, dass er da ist, dann wird er da sein.
Genau,
vertrau ihm.
Genau. Also ich meine, wenn ich jetzt höre, meine Tochter ist irgendwie in Paris und das ist gerade vom Erdbeben gezeichnet, kann ich mich halt eben nicht in den Hubschrauber setzen. Oder selbst wenn es Bonn ist, ja, kann ich mich halt nicht in den Hubschrauber setzen
Bonn
und kann
Paris.
Mal eben nach Bonn fliegen, um da halt in Bonn für Recht und Ordnung zu sorgen. So.
Das sollte man vielleicht mal machen. In Bonn für Recht und Ordnung sorgen, Freunde. Was ist eigentlich in Bonn los?
Den Film würde ich mir ausschauen, ja? Schröckert räumt auf.
Das Schröckbeben. Schröck geht nach Bonn.
Bundestag.
Er bringt die Hauptstadt zurück.
Ja. The power is back in the Kremlin.
Okay.
Ja, San Andreas, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Alexandra Daddario war hübsch anzusehen. Carla Gugino mag ich eigentlich auch mal sehr gerne sehen. Es ist auch ein Film, der davon profitiert, dass The Rock drin ist, klar. Ich hätte mir trotzdem, ich muss da mal sagen, so im direkten Vergleich, und ich finde, es ist der Film, den man am ehesten damit vergleichen kann, 2012 von Roland Kirsch. Im direkten Vergleich hatte ich mit 2012 mehr Spaß, weil er halt einfach noch mehr Gaga war als dieser Film.
Er ist zwar blöd gewesen in gewissen Szenen, aber hat versucht trotzdem irgendwie noch halbwegs alles zusammenzuhalten. 2012 ist einfach purer Wahnsinn.
Ja.
Ich will gegensetzen mit sowas wie The Core zum Beispiel. Das ist auch hanebüchender Schwachsinn, aber da kann ich auch Spaß dran haben.
Das hast du auch schon zu Rampage damals in Kino Plus gesagt. So, wenn du halt schon over the top gehst, dann geh halt auch bis zum Ende over the top. So
wie Batman Ninja.
Ja. Absolut.
Lass uns von San Andreas Marpo sprechen, die gleich in der Reihenfolge hier. Der nächste Film, der hier auf der Liste stand, war nur, da steht Cameo dran, aber du hast dich so drüber ausgelassen. Willst du was über Jam and the Holograms sagen?
Ey, wirklich, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, was er da gespielt hat.
Vielleicht hat einen Satz gesagt, man hört ihn kurz.
Hat er einen Satz gesagt?
Ich habe keine Ahnung.
Ich kenne auch Cameo. Aber Jam and the Holograms, ne? Also ich kann ja einfach gerne mal meine Letterboxd-Review dazu vorlesen, die ich auch in Englisch verfassen musste, damit es auch die Amerikaner raffen, beziehungsweise wissen, was sie da auf die Menschheit losgelassen haben.
Ich pack die Präsidentenmusik drunter.
Ja. Warte mal. Heißt es Jen oder Jem?
Jem, J-E-M.
Okay, Jem and...
The Holograms.
Aber ey, wirklich, ich könnte mich jetzt da nicht mehr an einen Auftritt von Dwayne The Rock Johnson erinnern.
Ja, ey, das...
Also, da hab ich's. Warte, zack. Ich bin, glaube ich, auch bei den populären Reviews. Ja.
Okay, dann lesen Sie mal vor, bitte.
The reason why I watched it. Jason Blum himself. Das ist der Produzent, Chef von Blumhouse. Mhm. Ja? Jason Blum himself, der diesen Film produziert hat, told me that he thinks this is the most underrated movie of his studio. Okay, he also thought Uja was a good idea, but holy purple violet shit, this statement is as far from being true as it is Freddie Prinze Jr. from being a good actor. It's as strange as bittersweet funny to see how this social media rise and fall story of four teenage mutant Lady Gagas and their little robot in a backpack gets gently fucked by a directing chainsaw. But it also hurts my brain. I truly wish that there are at least some people who gets inspired by this or were made happy. Otherwise, it would be a huge waste of energy.
Das ist schön.
Ey, das ist wirklich zusammengefasst. Dieser Film, ich konnte es nicht glauben. Und es ist echt traurig, weil die hatten damit ein riesen Ding in der Hand. Mhm. Die hatten da wirklich ein riesen Ding in der Hand. Dieses Gem in the Holograms war mal der absolut stärkste Konkurrent für Barbie. Beziehungsweise, wenn man sich hier, habt ihr diese Toys,
die Netflix-Serie, ja.
Ja, habt ihr das gesehen? Ja. Auch die Barbie-Folge?
Ja.
Ja, weil in der Barbie-Folge wird nämlich gesagt, dass Gem in the Holograms mal zeitlang eine echte Gefahr für Barbie war und dadurch die Einkäufe richtig Verkäufe richtig eingestürzt sind. Mhm. Und die hätten damit Großartiges erschaffen können. Und sie haben, glaube ich, alle verprellt. Sie haben die Fans verprellt, sie haben die Leute hinter den Rechten irgendwie verprellt. Und sie haben halt einfach nur Murks gemacht. Also der Film ist todeslangweilig, aber auch konfus ohne Ende und knallt dir da Lichter und Farben und Effekte rein, plus diesen kleinen Roboter, der auch gar nicht großartig erklärt wird. Mhm. Und es ist einfach nur ein Riesenwust an zerstörten Teenie-Träumen. So, ja? Also es ist...
Okay.
Ihr könnt euch den mal als Experiment...
Nein, ich glaube nicht.
Aus Experimentierfreude könnt ihr euch den Film mal anschauen, so, aber der ist einfach, er ist nicht gut. Und ich habe mir wirklich nur, weil ich hatte ein Interview mit Jason Blum, ja, ich weiß nicht, für was es war. Ich glaube, es war einfach nur so. Oder es war auch mit so Get Out, kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich ihn halt gefragt, was er denkt, was der meist unterschätzte Film seines Lebens ist.
Der sagt Gem in the Holograms.
Und er sagt mir halt Gem in the Holograms. Und ich denke mir, okay, Jason, du wirst einen Punkt haben. Versuche ich ihn zu ergründen. Und es ging nicht. Es ging halt einfach nicht. Ja, ich wurde so vor den Kopf gestoßen. Und jetzt ist mir im Nachhinein auch klar geworden, warum. Weil die halt riesen viel Geld für dieses kleine Label Blumhouse da reingepackt haben. Und das Ding hat ja im Endeffekt nur $2 Millionen eingespielt oder so.
Gar nichts, ja.
Und war halt einfach ein kolossaler Flop.
Ja, es hat auf jeden Fall das Cameo von The Rock auch nichts geholfen.
Nix, ja.
Was auch immer es gewesen ist.
Mama!
You better back up, man!
Whoa, Calvin, it's me, Bob.
Sorry, do I know you?
Robbie Weirdick. From high school.
God, man, look at you. You lost like 200 pounds. What did you do?
I just did one thing.
I need to know.
I worked out 6 hours a day, every day, for the last 20 years straight.
Der nächste Film hier auf der Liste ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, sozusagen, oder zumindest so. The Rock hat anscheinend sein charismatisches Gegenstück gefunden, wo sie auch in mehreren Projekten jetzt in der Zukunft aufgetaucht sind. Gemeinsam mit Kevin Hart hat er die Komödie Central Intelligence inszeniert, wo ich sagen muss, ich war sehr positiv angetan davon. Ich habe nicht so viel erwartet. Ich kenne Kevin Hart als Comedian, da hat man vielleicht hierzulande mal ein bisschen so die Specials bei Netflix oder so gesehen. Der ist aus der langen Reihe von wirklich Comedians, die mal ein bisschen so die... Er ist ab und zu mal ein bisschen anzüglicher, hat natürlich viel dann, wie es so mit dem anderen Geschlecht, wie es mit der Familie, solche Jokes und so weiter mit dabei. Ist aber so aus der Reihe, dass er dann eben sehr schnell und sehr gewitzt so daherkommt. Muss mal gucken, ob man seine Art her kann. Bei Central Intelligence ist es echt gut mit The Rock's Charisma zusammengekommen, so als zwei Gegenstücke. Im Film geht es darum, dass irgendwie in der Highschool war, Kevin Hart war der absolute Stecher und The Rock war ein dicker Junge, der von allen gehänselt wurde. Jetzt später im Leben ist es andersrum, der Highschool-Jock hat nichts geschafft und The Rock ist jetzt CIA-Agent und Superman geworden und Kevin Hart wird reingezogen in eine Staatsaffäre, wo er The Rock unterstützen muss und die arbeiten alle ihre Probleme auf und quatschen da und ich fand den wirklich, also überraschend unterhaltsam. Die haben super Charisma zusammen. Der Film hat ein schönes Tempo. Man muss gucken, ob man diese Art von Jokes mag und wie der so geschnitten ist und alles. Aber sehr positiv angetan und vielleicht sogar fast schon von den Nicht-Action-Sachen mit meinem Lieblingsfilm von The Rock.
Ich fand den auch, also ich weiß, dass ich ihn einmal geguckt habe. Ich weiß, dass ich ihn auch unterhaltsam fand, aber ich kann mich leider an keine Szene mehr erinnern. Tatsächlich.
Ich habe den immer nur sporadisch bei Sky gesehen, immer mal reingeschaltet und habe dann irgendwann entnervt aufgegeben, weil... Ich bin kein Kevin Hart-Fan und ich werde auch kein Kevin Hart-Fan mehr. Ja, tut mir leid, ey. Das ist so, der Typ ist für mich einfach auch so ein nerviger, dunkelhäutiger Flummiball, der irgendwie nie weiß, wann mal gut ist. So. Also ich mag ihn halt einfach nicht.
ist eben, das ist sein Stick, mit dem er auch in Amerika eben wirklich dann noch ankommt. Also der ist mittlerweile so mit, nachdem Chappelle nicht mehr so viel gemacht hat, ist zwar natürlich wieder zurück mittlerweile mit einigen Specials, aber er war der Comedian, ne, der auch richtig Leute in Stadien geholt hat und in Amerika eben sehr viel. Er ist, wenn The Rock so die Kirsche on top bei den Actionfilmen gewesen ist, ist Kevin Hart die Kirsche on top bei Komödienfilmen gewesen. Der wurde sehr oft reingepackt in irgendwelche Comedies, waren es auch Tyler Perry Filme, will ich jetzt sagen, aber zumindest aus dem Umkreis. Du hast häufig einfach Kevin Hart mit dazugepackt und schon geht das Einspielergebnis hoch. Ne? Und hier hat man diese beiden Universen mal zusammengebracht und die haben auch promotechnisch sehr viel gemacht. Da gab es einmal so eine Szene, die haben sie auch in den Outtakes am Ende gezeigt, die wollen was drehen und da kommt auf einmal so ein Feuerwehrwagen vorbei und unterbricht den Dreh und währenddessen machen die beide so Instagram-Videos, wo die sich aber gegenseitig ins Video reinlaufen und anfangen sich dann, ey, fuck you, you bitch und alles.
Bringt halt nichts. Ja, aber weißt du, das ist wieder das Typische, ne? Also haben sie wirklich fuck you gesagt?
Ja, das wurde dann ausgebliebt im Film.
Und das ist so, wo ich mir denke, ey, willst du eine R-Rated-Comedy machen oder willst du halt Familienkomödie
machen? Das war für die Promo. Ja. Das war nicht im Film dann.
Ist ja egal. Guck dir eine Deadpool-Promo an. Und da siehst du, wie halt eine gute Promo funktioniert. Also,
ja.
Ich halte davon nicht so viel. Beziehungsweise ich bin da nicht der größte Fan von.
Und bin mal gespannt, was
Central Intelligence, muss ich auch sagen, spoilern wir hier?
Ja.
Dürfen wir hier spoilern? Ja.
Also das ist der Film, der lebt nicht nur von der Geschichte.
Nee, aber ich fand halt auch, dass es alles so schnell, so offensichtlich war. Ja,
ist es.
Ja, und da wurde auch gar nicht, und das ist ja von diesem Rawson Thurber, ja, ich meine, der Typ hat Dodgeball gemacht.
Ja,
stimmt.
Dodgeball,
der hat Dodgeball gemacht. Vergleich doch mal bitte Central Intelligence mit Dodgeball.
Ja, also wie gesagt, ich war angenehm überrascht davon und ich mochte auch das Zusammenspiel und das Tempo. Ich kann es verstehen, weil wenn man auf die Art von Kevin Hart wirklich nicht lange ab kann, ich glaube auch nicht, dass ich mir mehrere Filme mit dem dann hintereinander angucken könnte. Hat aber einen guten Nerv bei mir getroffen und ich finde, das ist auch, glaube ich, der Grund mitunter, warum die dann immer noch weiter Sachen machen und die so ein bisschen so dieses Comedy-Dream-Team so sind und dann auch den Erfolg von dem späteren Film dann gegründet haben. Ist aktuell, wo wir es gerade aufnehmen, glaube ich, auch for free bei Amazon Prime. Also wenn man da... da kann man sich da... Und auch.
Ja, vielleicht gebe ich dir noch eine Chance.
Check's mal, ob du es dann dementsprechend angucken kannst. Den nächsten, ich muss zugeben, zu meiner Schande, ich habe den nicht geschaut, weil ich nicht so viele Animationsfilme geguckt habe, aber er soll anscheinend zu einem der besten zählen in den letzten Jahren. Vaiana auf Deutsch, Daniel, ne, oder?
Vaiana, ja.
Was oder Moana auf Englisch. Sprechrolle von The Rock. Irgendwie, worum geht's?
Wisst ihr, warum der bei uns in Deutschland so heißt?
Warum?
Weil es eine Pornodarstellerin mit dem gleichen Namen gibt und da wollten sie keine Verwechslung irgendwie.
Ja, das wo jeder in Deutschland wo die Kinder in die Videothek gehen, in Anführungsstrichen, und sagen, geben sie die Moana-Kassette?
Ey, ich kann's dir nicht sagen, aber es ist halt so, es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Moana. Und da wollten sie halt möglichst, weil wenn du es eingibst, ne?
Ja.
Bei Google und so.
Ah, okay.
Dann könntest du das Problem haben, dass du nicht bei einer karibischen Prinzessin landest. Nee, bei einer, was ist es? Egal, es ist irgendwo eine. Es ist
wahrscheinlich beides karibische Prinzessin.
Ja. Es ist nicht Karibik. Es ist egal. Polynesien, was weiß ich.
Es war kein Pixar-Film, sondern Disney.
Einfach, das ist Disney Animation. Ja. Es geht um ein junges Mädchen, das ins weite Meer hinaus sticht. Zusammen mit einem kaputten Huhn, um auf die Jagd oder beziehungsweise um sich auf die Suche nach einem Halbgott namens Maui zu machen. Der Grund ist, ihre Heimat, ja, ist ein bisschen von der Natur jetzt irgendwie gestraft worden. Die Fische sind nicht mehr existent, die Palmen bringen nur noch irgendwie verdörrte Kokosnüsse hervor und so. Also ihre Heimat geht es einfach schlecht, aber die Einwohner oder die Einheimischen, vor allem ihr Vater, der Stammeshäuptling, glaubt halt, ja, man muss einfach nur fest dran glauben und hier ein bisschen da und da das machen und so. Aber bloß nicht rausfahren aufs Meer oder weiter als das Riff der eigenen Insel, denn dann gibt's ein Unheil. Ja, aber das macht dann halt Vaiana oder Moana und trifft auch auf diesen Halbgott, aber muss halt noch so einige Abenteuer bestehen, um ein, wie heißt es, das Herz der Südsee, um so einen Jadestein zu finden, der das alles wieder ins Lot bringt.
Hast du den auf Englisch gesehen? Weil es bringt ja nichts, über The Rocks Sprechqualität zu sprechen, wenn man nicht auf Englisch geguckt hat.
Ich habe ihn auf Englisch gesehen, ja. Und ich mag den Film. Also der ist okay. Es ist nicht so mein Lieblingsanimationsfilm oder so, aber das ist eine typische Disney-Geschichte, die mal ein bisschen davon abweicht, die schlanke oder gärtenschlanke Prinzessin zu präsentieren mit blondem Haar. Das ist ja schon mal ganz lustig. Es gibt so Kokosnuss-Piraten, die fand ich ziemlich lustig. Die sehen aus wie so Figuren aus Mario-Spielen. Die fand ich ganz cool, aus denen hätte man mehr machen können. Und am Ende wird es meiner Ansicht nach für einen Kinderfilm ein bisschen zu düster. Aber nichtsdestotrotz ist das Disney-Unterhaltung par excellence. Kann man nichts sagen. Und The Rock war ja sogar mit seinem Song, den er da singt, einen Song selbst als Maui, war ja sogar irgendwie, keine Ahnung.
In den Charts,
ja. Mhm. Irgendwie auf Platz 3 oder so aufgestiegen. Aber ja, also, ey, wie gesagt, kunterbuntes Südsee oder was ich, Übersee Animationsmärchen, so kann man auf jeden Fall mit seinen Kids gucken. Mein Sohn fährt auch voll drauf ab und dementsprechend kann man dem Film nicht viel vorwerfen. Ob das jetzt von The Rock irgendwie ja oder nicht, also weißt du,
so, ist für ihn, glaube ich, schon mal so eine
Sprechrolle. Für ihn ist ganz cool, ja, er hat da, glaube ich, auch Spaß gehabt an der Rolle, aber ob er das jetzt gemacht hätte oder irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand anders, Hugh Jackman oder was weiß ich, wäre so, bei ihm passt halt, weil er ist ja nun mal mit seinen samoanischen Wurzeln
aber da. Aber ich glaube, die haben ja, also wenn ich mir das jetzt noch mal vor Augen rufe, wurde der Charakter auch in gewissen Zügen ihm angepasst, so auch mit den Augenbrauen und mit den Tattoos und so, das war schon auf ihn eine zugeschnittene Rolle.
Die Tattoos von Maui, die sind nochmal so ein kleines Highlight im Film, weil die erzählen halt immer wieder andere Geschichten, beziehungsweise
machen halt auch immer andere Tattoos auf.
So Running Gags, beziehungsweise haben die halt so ihr Eigenleben, so diese Tattoos, und das macht schon irgendwie Spaß, aber ja, also es zählt nicht zu meinen favorisierten Disney-Filmen, aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Film.
Ein Vorteil bei einer Sprechrolle, dann musst du nicht aufpassen, wo du gerade mit dem Steroide-Zyklus bist, ne? Da kann, die Muckis müssen dann auch nicht mehr so aufgebaut sein. Was müssen wir noch über Fate and the Furious sagen? Haben wir schon die Hälfte vorweggenommen in den anderen Sachen?
Ja. Gab's, ich fand die Szene eigentlich ganz witzig, wo Jason Statham und The Rock sozusagen
aus dem Knast fliehen.
Ja, wo die gegenüber in der Zelle und beide warten nur so schwer am Atmen, dass die Türen aufgehen und die Türen gehen auf und die prügeln sich durch drei Leute durch, bis sie sich selbst erwischen und hauen sich dann aufs Maul und fliehen dann am Ende doch gemeinsam. Das war eigentlich ganz cool.
War die Szene quasi, die stand schon fest, wo sie gesagt haben, hey, lass uns mal da auf eine Zusammenarbeit hinzielen im Film. Damit das als Vorbereitung für das
Ich glaube, das kam danach so. Haben so gemerkt, wir funktionieren gut und das macht Spaß.
Ich glaube auch, weil in dem Film treffen die jetzt zum ersten Mal so richtig nicht unbedingt feindschaftlich aufeinander, sondern müssen ja zusammenarbeiten in dem achten und generieren da auch wirklich ein paar richtig gute Momente, muss man mal sagen. Und gerade diese Gefängnisflucht, die fand ich auch von der Action her und von der Härte und so, wenn die Leute da die Wächter auf irgendwelche Stangen knallen und so, das hat schon Laune gemacht. Und ich glaube, das war eher so die Initialzündung dafür, dass man gedacht hat, vielleicht sollte man die beiden
stehen. Und ich hoffe, und ich meine das wirklich nicht abwertend, aber so ein The Rock, der hilft einem Jason Statham halt auch nochmal in eine Sphäre vielleicht auch von Film und Erfolg zu kommen, die er persönlich vielleicht in den letzten Jahren außerhalb von Fast and Furious eher hat vermissen lassen. Also ich mag Jason Statham sehr gerne. Aber so nach Transporter und
ist ja in die Direct-to-DVD-Hölle quasi so ein bisschen gegangen. Er hatte immer sehr gleichförmige Filme, War, Death Race,
Safe, whatever. Und sowas. Ne?
Und aber war Safe und Death Race, auf die Leute nichts.
Okay,
nein, ich sage nicht, dass das nicht schlechte Filme, aber du würdest ja auch sagen, dass ein Jason Statham leider nicht den Erfolg hat, den man ihm gönnen würde für sein Charisma, was er hat, wenn man ihn gerne sehen mag. Und jetzt dadurch, wenn er The Rock an die Seite gestellt wird, ist The Rock, glaube ich, auch jemand, der hilft jemandem. Also der zieht dich mit hoch praktisch. Der bringt dich nochmal in eine andere Liga von Filmen vielleicht.
Ja, aber The Rock ist jemand, mit dem man gut, du kannst ihm viele Leute an die Seite setzen und da steht eine dezent andere Chemie untereinander. Genau. Ne? Mit dem Kevin Hart funktioniert es anders als mit dem Vin Diesel, als mit dem Jason Statham. Aber du kriegst irgendwas schon dabei raus.
Ja.
Also ich wünsche auch Jason Statham jeden Erfolg. Ich finde ihn super. Aber
jetzt ich auch.
Kommt halt erstmal The Mac und dann müssen wir mal gucken, was da passiert.
Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ich glaube, ich habe sogar schon einen auf die
Pressverfügung. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, ja.
Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten.
Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben.
Ein andermal vielleicht.
Wir haben sowieso nicht mehr so viel auf der Liste drauf. Der nächste ist auch ein Film, der mich persönlich relativ enttäuscht hat. Ich habe den im Flugzeug gesehen, Baywatch, die Verfilmung. Wobei ich nicht verstehe, was die Idee dahinter war. Wer wollte eine Baywatch-Neuverfilmung sehen und warum ist es jetzt eine raunchy Comedy mit das Gags, die nicht funktionieren?
Genau, ich hab's
nicht
kapiert. Das ist das größte Problem. Als ich die ersten Trailer sah, dachte ich, ja, okay. Ich habe Baywatch früher halt nochmal im Fernsehen geguckt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Kultserie für mich. Für viele andere schon. Und ich dachte, okay, die ziehen das irgendwie im Sinne von 21 Jump Street auf, dass es so ein bisschen ernst ist, aber auch humoristisch und dann aber auch gut humoristisch. Und es war ja am Ende weder ein ernstes Baywatch-Drama, hey, und der Humor hat halt auch nicht gezündet. Also es war nix eigentlich.
Nimm es doch beim Namen, der Film ist ein Totalausfall. Ja. Ja, und der kann sich Dwayne Johnson 15.000 Mal bei uns Deutschen bedanken, dass wir diesem Film noch international zu einem guten Boxoffice verholfen haben. Es tut mir leid, aber der Film ist ein einziger Anschlussfehler. Ja, und man merkt halt einfach von vorne bis hinten, dass diese Leute alle nie gleichzeitig am Set waren.
Mhm.
Ja, die haben sich ihre Lines da irgendwie runtergebetet, dann haben sie ihre Stichworte gekriegt und dann hat der andere seine Lines runtergesagt. Und wirklich, das merkst du allein schon an diesen ganzen Anschlussfehlern von hier, wie heißt der? Mr. 0% Körperfett.
Was ist Zac Efron?
Zac Efrons Frisur. Ja, in einem Gespräch hat er 5 verschiedene Frisuren, ja. Und es kann nicht, das kannst du einfach nicht bringen, so, ja. Der Typ fliegt mit dem Eimer auf dem Kopf, fliegt er aus dem Fenster raus und er knallt ohne Eimer auf dem Kopf unten auf, so. Mhm. Das ist so. Und dann Schnitt wieder Szene, er hat einen Eimer auf dem Kopf, so. Also du siehst, wie der Eimer vom Kopf fliegt und in der nächsten Szene hat er den Eimer wieder auf dem Kopf. Und solche Sachen, wo ich mir denke, ey, Freunde, das kann doch nicht sein.
Aber
ihr habt hier 60 Millionen Budget, so, da musst du noch einer mal drüber gucken.
Aber auch selbst solcher Stuff, also so alleine, wenn du dann 3-4 Minuten darauf verschwendest, dass jemand sein Genital in den Stuhl eingefangen hat.
Was oder fast der beste Gag im Film ist.
Und dann diese Szene im Leichenschauhaus, wo hier, heb mal hier unten das Skrotum an und so weiter. Das ist alles Zeug, was nicht gezündet hat. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, das war ja auch einer der Filme, die The Rock quasi mitproduziert hat. Und er war tatsächlich persönlich gekränkt davon, dass der so schlecht angekommen ist und gefloppt ist, der Film, weil er eben auch selber wohl dachte, der ist lustig und so weiter. Ey, nee, The Rock, der war nicht lustig.
Es tut mir auch leid. Wirklich. Und da war so für mich jetzt erstmal der erste richtige Bruch mit Dwayne Johnson, so, also mein persönlicher Bruch mit Dwayne, wo ich gesagt habe, ey, okay. Also jetzt hast du dein Blatt überreizt, so, ja. Das ist einfach, bitte etwas mehr Sorgfalt, ein bisschen mehr Gespür für das, was du da homagieren oder persiflieren willst und einfach, eine Ahnung, ihr seid in Hollywood, ihr könnt euch eine Armada von Gagschreibern irgendwie engagieren.
Mhm.
Engagiert euch bitte bessere. So, weil da hat ja nichts gezündet. Ich musste bei dem Dings, musste ich schmunzeln. Auf der anderen Seite war es schon wieder so blöd, weil du siehst halt den Dicken, der seinen Schniedel da in dieser Sonnenbank einklemmt. Du siehst ihn am Anfang rennen und dann wird wirklich explizit gezeigt, dass er hier so Haarkringel um die Brustwarzen drumrum hat und so einen komischen Haarstreifen auf dem Bauch. Dann siehst du den später in dieser Sonnenliege eingepimmelt und dann siehst du ihn später noch unter der Dusche und er hat diese Haarstreifen nicht mehr. Wo ich mir denke, warum macht ihr euch den Aufwand und warum versucht ihr daraus einen Gag zu machen, wenn das später überhaupt keine Rolle mehr spielt?
Weißt du, woran mich das fast erinnert hat? An diese Pum-Pum-Pum-The-Movie, diese
Salesman und sowas. Genau. Epic-Movie, Date-Movie, Fantastic-Movie.
Ist ganz so schlecht wie der zwar nicht, aber es war einfach so die gleiche Nummer. Gags, die irgendwie lustig sind für 5-Jährige, die vielleicht dann aber aneinandergereiht und...
Ja.
Und dann halt noch nicht mal eingebettet. Und das ist ja das, was die 21 Jump, also die Jump-Filme, Jump-Street-Filme sogar so gut gemacht haben. Die haben ja noch eine schöne Geschichte dazu erzählt, die ja nochmal das ganze Ding mit aufs Korn nimmt, beziehungsweise sich da die ganzen Thematiken und die ganzen Mechanismen irgendwie aneignet und sie halt entweder um 180 Grad umdreht oder halt
damit spielt. Ja, da wurden halt die Hausaufgaben
gemacht, ne? Nee, also und ich denke mir so, ihr habt 2 super Vorlagen und es ist offensichtlich, dass ihr euch an diesen beiden Vorlagen orientiert habt und ihr kriegt es nicht hin. Ihr kriegt es wirklich nicht hin.
Ja.
Und dann, ja, tut mir leid, ey, dann sich darüber aufzuregen, dass der Film irgendwie floppt, finde ich ein bisschen vermessen.
Ja, er ist aber auch im Nachhinein dadurch, dass ich hatte tatsächlich den Film im Flieger gesehen, wo ich in L.A. gewesen bin, als ich für dich dann Lady in the Water, hätte ich fast schon gesagt. Shape of Water, die Interviews gemacht habe. Und während ich dann in L.A. war alles voll mit Werbung für den kommenden Film, Jumanji, Welcome to the Jungle, die Jumanji-Fortsetzung. Ich hatte da so einen schlechten Nachgeschmack, so ein bisschen, okay, wenn der jetzt nicht so gezündet hat und brauchst du unbedingt einen Jumanji-Sequel. Ich habe den dann aber danach gesehen und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Ist ein unterhaltsamer Film, ne, ist auf jeden Fall, spielt nicht Schindluder mit der Legacy vom ersten Film, und, naja, der zitiert ein bisschen hier und da was, ich weiß, kannst du gleich gerne nochmal erwähnen, aber du hast unterhaltsam geschriebene Rollen, Jack Black ist herausragend.
Hey, Jack Black war großartig. Ja.
Statt ein Brettspiel ist es jetzt eine Art Videogame, wo die Teenies drin sind und,
N64, oder?
N64, was auch immer, diese komische Konsole, die sie aufgebaut haben und The Rock, Jack Black und andere sind dann quasi eigentlich nur die Videogame-Avatare, aber sollen die Teenager verkörpern und Jack Black als so bratty Teenager-Mädel, der...
Das Instagram-Girl?
Das Instagram-Girl oder...
Fand ich gut.
Ja. Oder das Schlofi-Mädel, das jetzt auf einmal im Körper von einer heißen Frau drin ist oder der Geek, der jetzt den Muskelkörper von The Rock hat. Die haben alle ein schönes Zusammenspiel gehabt, auch ein paar nette Videogame-Zitate oder sowas drin und... Auch hier das Zusammenspiel zwischen Kevin Hart und The Rock natürlich, aber nicht so ausgereizt, wie es bei Central Intelligence ist, weil du einfach viele andere Gegenpole hattest. Also ich fand sehr positiv überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Hammer, lustiger Film und so weiter, aber er hat zu Recht das gute Ergebnis gehabt. Der hat alleine 400 Millionen in Amerika eingespielt, war ein mega Erfolg. Ne? Also Sonys erfolgreichster Film seit Jahren.
Deswegen nimmt er jetzt auch The Rock die Herausforderung an und bringt den nächsten Teil, inzwischen dritten Teil, zeitgleich mit Star Wars raus. Da hat jemand auf jeden Fall Zuversicht getankt.
Ja, naja, ich hab mich auch sehr lange vor diesem Film gesträubt, einfach eben aus den vorigen Film eben, was mit San Andreas kam. Also in der Position, sage ich jetzt mal, in der sich The Rock so schauspielerisch befindet für mich persönlich. Und natürlich auch, weil ich ein sehr großer Fan, ich habe den ersten Teil halt als Kind, das war so meine Kindheit, so das war so einer der ersten erwachsenen Kinderfilme, die man dann so gesehen hat, irgendwie mit Freunden. Und deswegen habe ich mich immer davor gesträubt, weil ich halt auch, ich bin eigentlich auch kein Kevin Hart Fan und das ist alles hat irgendwie mir vorher gesagt, guck dir den nicht an, das ist sowieso eine Enttäuschung, das ist halt typischer Quatsch. Und dann habe ich den irgendwann mal auf dem Sonntagnachmittag, habe ich mir den mal geholt.
Ein Sonntagnachmittag Film tatsächlich, ne?
Ja, und dachte so, okay, und ich habe das ist für mich auch wieder schön, war Jack Black mal wieder zu sehen in einem Film.
Weil und dann mit einer vernünftigen
Rolle. Ja, und dann mit einer Rolle, wo eigentlich jeder Gag, den er irgendwie gemacht hat, musste ich laut lachen. Ich saß so und dachte, ja, das ist super witzig, was gerade passiert. Dann diese The Rock Superhelden-Szene in dem Dorf, wo die Leute so durch die Wände punchen und so, war auch alles cool. Und allgemein, der hat halt auch ein tolles Pacing gehabt, so das ging von vorne bis hinten, du konntest ihn durchgucken. Und auch am Ende hat er sich auch nicht so viel Zeit gelassen, dann kommt das Ende, zack, bumm, vorbei, alles cool.
So alles, was ich brauche von dem Film.
Schöne Auflösung mit dem Typen, den sie am Ende noch treffen, so, und dann war alles gut. Dann nichts.
Ja.
Ich sag halt immer wieder überraschend unscheiße.
Ja. Ja. Das fasst es auch ganz gut
aber zusammen. Aber Kevin Hart hat mich trotzdem genervt.
Ja, der ist halt echt.
Was? Meine Schwäche ist Kuchen? Wie soll ich meine Schwäche Kuchen?
Er ist halt eine Nummer, ne?
Es ist aber wirklich immer die gleiche Nummer. Also langsam.
Ja, das meine ich. Also er ist halt so ein Typ. Entweder magst du den oder magst ihn
halt aber nicht. Aber für mich ist es halt leider ein bisschen ausgereizt. Ich muss es sagen.
Kommen wir auf die Zielgerade, die zwei aktuellsten Filme.
Wollen wir die zusammenfassen?
Die können wir eigentlich zusammenfassen.
Ich habe Skyscraper, ich bin ja dann doch nicht hingegangen.
Ja, aber da können wir, also bei Skyscraper wir beide zusammen mit Daniel, als es in Kino Plus den Trailer uns gezeigt hast. Ja. Und ich kann mich an dieses schallende Loslachen dann erinnern, so Die Hard, aber The Rock mit einem Metallbein und dann hängt er vom Hochhaus und dann springt er vom
Kran. Und du denkst, wo will er hin?
Und das war auch exakt mein Gefühl im Kino. Ich habe so schallend losgelacht bei etlichen Szenen.
Ja, wirklich. Also es war wirklich... aber ich muss trotzdem sagen, Rampage hat mir mehr Spaß gemacht.
Ja, das würde ich auch sagen. Also Rampage als... Klar, ist ein Film, der schon lange Zeit irgendwie angedacht war, ähnlich wie es bei Doom war, Videospiellizenz, die immer weiter hin und her gegeben wird. Jetzt ist es dann letztendlich 2018 verfilmt worden und das eigentliche Spiel ist ja mega simpel. Ne? Du hast dann die drei Riesenmonster, die in der Stadt Sachen kaputt machen. Wobei ein Feature überhaupt nicht im Film aufgetaucht ist, da sind es nämlich eigentlich Menschen, ne, die so auf Riesengröße angewachsen sind. Und ich hab ein bisschen drauf gehofft beim Film, ne, dass irgendwie, was weiß ich, The Rock springt in die radioaktive Kammer und dann wächst er auf einmal so groß an und Godzilla-Style kämpft er gegen die anderen. Das hätte ich nochmal mega geil gefunden.
Das wäre der Knaller gewesen, wenn ein 50 Meter oder 100 Meter The Rock gegen dieses 100 Meter Krokodil irgendwie sich boxt.
Ja.
Das hätte ich richtig geil gefunden, weil dann hätte der Film echt gesagt, ja, let it loose. Ja, so,
ja, das ist halt, ich fand den okay. So einige Momente haben funktioniert, eben halt auch alleine durch The Rock, aber es war auch sehr viel von dem The Rock, den du halt schon immer wieder gesehen hast. So diese typische Art, wie er spricht, wie er manche Witze zu Ende bringt. Und dann denkst du, das habe ich jetzt schon. In jedem Film sehe ich immer diese gleiche The Rock-Art. Es ist nicht nur der Rock, den du im Kino siehst, es ist der Rock, den du auf Instagram siehst. Überall. Es ist einfach immer The Rock. So, also gerade in den letzten Filmen, da hat er nicht großartig Rollen angenommen, sondern er hat immer irgendwie The Rock in einer Rolle.
Du meinst, die Filme haben The Rock angenommen.
Ja, ja? Irgendwie so. Ja. Und ich. Das Problem ist, ich bin ja auch ein großer Kaiju-Fan und bei so einem Film, und das war bei Godzilla irgendwie auch schon immer das Problem, eigentlich ist dieser Schauwert dieses Films, sind diese Riesenmonster, die halt entweder gegeneinander kämpfen oder die Städte kaputt machen. Und du kriegst immer ein Problem, wenn du neben diesen eigentlichen Hauptdarstellern noch menschliche Hauptdarsteller etablierst, weil es gibt nur so und so viel Screentime. Und jetzt weißt du nicht, eigentlich willst du doch nur die Monster sehen, wie sie alles kaputt machen. Dann brauche ich nicht noch fünf Menschen, die darum eine Geschichte erzählen.
Also ich finde gerade bei so Kaiju oder Monsterfilmen, du baust schon ein bisschen Aufbau, weil wenn du nur Action und Monster machen, Sachen kaputt machst, die sind dann nicht mehr besonders und du hast auch den Spannungsbogen nicht. Das musst du nicht unbedingt wie der Großteil der Filme damit füllen, dass da irgendwelche in Büroräumen sitzen und sich drüber unterhalten, ja, wie wir die Katastrophe abwenden. Dann am liebsten sowas wie bei Godzilla Final Wars, ja, da kämpfen entweder Monster oder da hauen sich Leute verrückt als Menschen auf den Kopf und fliegen von Motorrädern.
Ja, aber nimm mal die ganzen Menschen da raus, da wäre Godzilla Final Wars auch ein bisschen...
knackiger.
Bisschen knackiger. Ja, ja, ja. Und
aber ich will das nur mal als Beispiel anführen. Jetzt hier gerade bei Rampage war es so, ich fand da auch wieder meine Faszination für eben große Monsterkämpfe, schön Zerstörung, auch alles schön inszeniert. Erstaunlich blutig, ja, fand ich. Ne? Also fand ich auch eben, also das kannst du keinem Kind zeigen. Nee. Und auch ein paar schöne, also wo wie die Bösewichte am Ende mit diesem 3D-Effekt aufgefressen wird, dass sie in die Kamera fliegt. Und auch
und sie hat ein rotes Kleid an.
Und das rote Kleid, ne? Ja, genau, so ein paar Referenzen und Zitate drin. Letzten Endes sehr, ja, hat nichts von Belang. Der Film ist da gewesen und auch wieder weg.
Ja. Ey, ja? Ich mochte das Ende so ein bisschen. Das hat mich so an meinen Partner mit der kalten Schnauze.
Ja, stimmt.
So, und da muss ich sagen, ja, okay, das ist schon, ey, den kriegst du, den Gag, den gebe ich dir.
Die hätten für mich noch ein, zwei Spuren aufdrehen können. Ich fand das so geil, wie dieses Haus zur Seite kippt und die Viecher hocken da drauf. Das war ein optischer Effekt, der war Hammer. Und auch die Idee fand ich dahinter einfach richtig cool. Davon hätte ich so gern mehr gesehen, ja. Ich meine, Marlon Ackerman, oder wie sie heißt, als Bösewichtin oder als Schurkin, die war schon cool, die ist schon full nuts gegangen, so. Mhm. Die hatte schon Bock drauf, hier mal so richtig schön durchzudrehen. Ihr Bruder, ja, den kannst du irgendwie auch in die Tonne kloppen, aber ich fand auch am Anfang hat's dem Film einiges gebracht, dass die Chemie zwischen The Rock und dem weißen Affen schon eigentlich ganz gut gepasst hat.
So. Ja, das haben sie ganz gut gemacht.
CGI-Tier
eben.
Genau, also das war schon alles in Ordnung. Ne? Ich meine, man muss jetzt auch mal bedenken, es sind ja riesige Monster, die Häuser boxen und mehr ist dieser Film halt auch nicht. Und dafür, wie gesagt, fand ich es auch noch okay, oder beziehungsweise, aber ich hatte halt deutlich mehr Spaß als in einem Skyscraper, der halt einfach zu viele Filme in dieses eine Szenario packen will.
George, alles klar, Buddy? Du hast Angst. Ist schon okay. Jetzt ist der 3 Meter groß und wiegt fast 500. Was passiert mit meinem Freund?
Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar.
Ist er der Einzige?
Oh, Sie wussten nichts von dem 10-Meter-Wolf?
Das ist so das, ne? Als ob es nicht schon genug wäre, dass The Rock seine Familie aus einem fucking brennenden Hochhaus, das so hoch ist wie kein anderes Hochhaus auf dieser Welt, beziehungsweise höher ist als alle Hochhäuser, die bisher gebaut worden sind, als ob es nicht reicht, dass er diese Situation hat, als Einbeiniger in dieses Haus reinzukommen, in den 500. Stock, um dort seine Familie rauszuholen. Nein, sie müssen ihm auch noch eine Terroristengruppe oder was weiß ich an den Hals hetzen, beziehungsweise mit da reinbauen, damit dann so eine beschissene USB-Festplatte irgendwie sichergestellt wird. Und weiß ich nicht noch, ja.
Also ich hab ein Review bei YouTube gesehen und die haben da einen Satz gebracht, da habe ich schallend losgelacht, ja. Skyscraper will Die Hard in einem Hochhaus sein.
Ja.
So ein bisschen so, nur eben talentlos. Also ich will ihm da noch einen gewissen Schauwert nicht absprechen. Ich habe an vielen Stellen gelacht eben. Und das
aber
Kino
das
auch.
War nicht so dieses... Das war nicht so dieses Mitlachen wie bei Rampage.
Nee, es war ein Auslachen.
Das war ja dieses Auslachen so. Und das fand ich schon ein bisschen schade.
Ich find's, also ohne ihn gesehen zu haben, ich find's halt eben auch das, was ich jetzt schon öfter gesagt habe, schade, dass wenn The Rock in so eine Position kommt oder kommen würde, dass du Filme mit ihm guckst, wo du dich nicht mehr über den Film und ihn oder mit ihm amüsierst, sondern wo du sagst, oh guck mal, es ist The Rock wieder in einem zerstörten CGI-Umfeld, wo Sachen zerbröckeln und wo du denkst, es ist eigentlich nur noch eine Parodie von dem, was The Rock mal war, so oder wo er gut drin war. Und das sehe ich als Problem momentan bei ihm.
Kennst du dieses, ich weiß nicht, ob das auf 9gag war oder so, wo sie einfach das Plakat von Skyscraper genommen hat, wo er da so an dieser Kante hängt von dieser von dem Hochhaus. Also er hängt irgendwie am Fenster von dem Hochhaus oder sowas und unter ihm brennt ja so die Stadt. Mhm. Und sie haben halt einfach nur Skyscraper ausgetauscht und haben halt den anderen der letzten Filme irgendwie draufgepackt, die er gedreht hat. Und es passt bei jedem. Ja. Es passt bei jedem. Es ist echt. Und da muss ich auch David Hein so einen Punkt geben. Ne? Wir befinden uns da an der gefährlichen Schwelle, weil diese Filme, die werden nach Reißbrett konzipiert. Mhm. Da wird geguckt, was hat funktioniert, was sind die, sag ich mal, Sachen, die bei einem Rockfilm irgendwie unbedingt drin sein müssen oder was braucht so ein The Rock-Film noch irgendwie hinzu und dann wird das halt alles wie mit einer Rechenmaschine irgendwie runtergespult und runtergekurbelt und so. Und da sind wir halt wirklich, was du jetzt auch gesagt hast, ne, an einem gefährlichen Punkt angelangt, wo man halt vielleicht zu viele von diesen austauschbaren Blockbustern hat, die halt so ein bisschen auch dann die Schauwerte, weil ihr müsst ja mal überlegen, wenn so ein 6-Jähriger oder so ein 7-Jähriger so einen Film jetzt zum ersten Mal sehen darf, was vielleicht nicht für sein Alter freigegeben ist, aber das sind die Sachen, mit denen die aufwachsen.
Ja.
Guck mal, mit was die für eine, sag ich mal, entleerten Blase dann aufwachsen.
Ja. So, ja. So ein bisschen, auch wenn du natürlich, wir sind genährt von dem Actionfilm der 80er und 90er.
Aber ich
gab es auch viel leeres Zeug, aber es gab auch viel Zeug mit Gehalt.
Genau.
Ja, aber stell dir mal vor, The Rock, um den Kreis zu schließen, du würdest einen Rock eben in einen McQuarrie Mission Impossible Fallout packen und sagen, Alter, hier, das ist jetzt deine Chance, geh ins Next Level, zeig mal, was da richtig mit dir los ist.
Guck dir Dave Bautista an mit Blade Runner.
Ja, das hätte ich gerne auch, genau, um das nochmal abschließend zu machen. Alleine Dave Bautista, ne, der auch, eben auch aus dem Wrestling-Business gekommen ist, der nicht diese Vita jetzt haben kann, weil er später zum Film noch gekommen ist, aber hat schauspielertechnisch, finde ich, ist er Rock um weites voraus. Weil The Rock hat zwar hier und da mal gezeigt, dass er so ein bisschen machen kann, aber er ist nicht der Schauspieler vom Herrn. Ne? Bautista hat eine sehr humorvolle Rolle in Guardians of the Galaxy gehabt und selbst in den paar Minuten bei Blade Runner habe ich auch mehr gespürt als jetzt in vieles, was The Rock verkörpert.
Ne? Also da war auf jeden Fall die Figur, also auch wenn sie jetzt eine mechanische Figur war, ja, aber die war halt greifbarer als so jetzt der Familienfall.
Also nur als kleines Beispiel, weil ich finde so, The Rock hat natürlich, ist ein Schauspieler. Klar, er ist nicht mehr der Wrestler der Schauspieler, sondern er ist ein Schauspieler, aber spielt eben zu seinen Stärken und so weiter. Und ich habe jetzt nicht die Rolle, wo ich sagen würde, hey, das ist so, was weiß ich, das Punch Drunk Love von Adam Sandler, ne? Yeah, da, wo er mal gegen das Spiel, wo man sagt, hey, du kannst es auch und du zeigst mal, was du machen kannst. Und er hat auch nicht, wenn du ihn immer mit dem Schwarzenegger und Stallone oder sowas von den damaligen Zeiten dann vergleichen möchtest, er hat noch nicht die Rolle da. Er hat seinen Luke Hobbs, das ist ja auch schon in Ordnung, aber ein Luke Hobbs ist kein Terminator, ein Luke Hobbs ist kein Rocky, ein Luke Hobbs ist kein Rambo, ein Luke Hobbs ist kein Han Solo oder whatever. Also kannst
kein Major Schäfer oder ja, kein...
Ja, ich würde mir für die Zukunft für ihn wünschen, dass er nochmal einmal jetzt gerade nach diesem Film halt einmal reflektiert und schaut so, was war eigentlich...
Ja, muss er das wirklich?
Das ist halt, ne, ich sage ja nicht, ob er das muss, ich sage, ich würde mir das wünschen, ich würde mir wünschen, dass er halt, was wir auch gestern, dass er einen Gang zurückschaltet und sich nochmal ein bisschen expliziter die Rollen aussucht und guckt, nicht nur, wo funktioniere ich, sondern was ist auch mal eine Herausforderung für mich.
Ja, aber das meine ich halt, ne? Er hat ja momentan keine Veranlassung dafür. Das ist ja das Problem.
Ja.
Wo ist jetzt, Skyscraper schon in dem Domestic?
Wahrscheinlich nicht. Ach so, nee, wahrscheinlich nicht, aber ganz so, das erste Wochenende ist da und der ist, mittelmäßig angekommen. Hat 27 Millionen Dollar im ersten Wochenende eingespielt. Das ist wahrscheinlich weit hinter den Erwartungen, zumindest was jetzt so das Budget und alles angeht. Der Film wird wahrscheinlich dadurch, dass er so China-zentriert auch ist, da merkst du, wer mein Brot buttert, dessen Kino ich produziere.
Wir haben noch China, also dementsprechend. Ja. Der wird in China bestimmt auch noch sein Geld einspielen.
Genau, aber ich glaube, rein amerikamäßig, der ist einfach momentan nicht gut angekommen. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich an der 100-Millionen-Dollar-Grenze kratzen wird in den nächsten Wochen. Da holt der Rest der Welt wieder die Kohlen aus dem Feuer. Also das wird auf Dauer nicht so richtig funktionieren. Der erfolgreichste ist Jumanji, der hat 400 Millionen dann eingespielt. Rampage hat an den 100 knapp vorbei in Amerika. Skyscraper wird es nicht so richtig schaffen. Und ansonsten ist The Rock, wenn es um viel Geld geht, entweder machst du eine Komödie wie Central Intelligence mit 127 Millionen oder der Rest ist dann Franchise-Filme. Ja. Disney-Filme, Fast and Furious-Filme. Dass du eine Figur hast und die dir gleich was garantiert, dass du super Einspieler gibst, das gibt's nicht mehr.
Ich bin jetzt mal gespannt, ne? Er hat ja jetzt schon für Black Adam hat er ja schon einige große Töne irgendwie fallen gelassen, was er da für Pläne hat. Und
ja, das ist immer schwer, gerade in dem Universum.
Würde ich bei DC jetzt auch nicht unbedingt machen, so. Genau, aber
da muss The Rock DC eher aushelfen als andersrum. Und eigentlich könnte The Rock eine gute Marvel-Rolle vertragen. Aber
ich finde, er ist so langsam, er befindet sich gefährlich nah am Heidi Klum Phänomen, ja. Die fandst du auch so lange gut, bis du halt wirklich 24 Stunden Dauer von der Bescheid wurdest, so. Und dann plötzlich war Everybody's Darling,
die Zicke vor dem Herrn.
Hör mir auf. Und ich finde, The Rock bewegt sich gerade wirklich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf eben diese, ja, diese Omnipräsenz, diese wirklich...
Du wirst keine Punchline werden irgendwann mal, ne?
Dieses einfach too much von allem so. Und ich hoffe, er fährt da auch mal wieder so einen Gang und so.
Er muss auch mal schauen, der ist jetzt Mitte 40, ne? Klar, der fährt wahrscheinlich ein Regiment an Ernährung, Training und Steroiden, womit er seinen Körper so aufrechterhalten kann. kannst du das, ein Tom Cruise arbeitet anders an sich, ne? Du kannst vielleicht nicht, wenn du in 10 Jahren, glaube ich nicht, dass The Rock diese Physik noch halten kann. Und wenn das so sein Alleinstellungsmerkmal ist, der muss wieder mehr aufs Charisma nochmal ein bisschen bauen.
Ja, der muss ein bisschen mehr aufs Charisma und vielleicht auch mal einfach nicht den x-ten, weiß ich nicht, Katastrophen-Blockbuster irgendwie inszenieren.
Ich glaube fast schon, der findet sich eben ein bisschen geil, dass er den Stuff machen kann. Und wenn er nicht selbst versteht, warum Baywatch so scheiße
Schauspieler. War. Er ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt gerade, ja. Und ich glaube, egal wo er irgendwie was dazu beitragen kann, er wird's, denke ich mal, machen.
Ja, Leute, ich bedanke mich sehr bei euch, ne? Auch wenn wir lange Zeit nicht mehr gepodcastet haben. Jetzt haben wir lange Zeit am Stück gepodcastet, aber es war auch eine altumfassende Vita, die wir, glaube ich, auch gut besprochen haben. Also vielen Dank, Dennis. Dein Debüt ist, glaube ich, erfolgreich verlaufen.
Ja, hat super viel Spaß gemacht.
Und Daniel, dein Redebüt ist auch sehr erfolgreich verlaufen.
Heißt das Redebüt?
Ich habe keine Ahnung. Dein Wiederauftauchen hier. Wir werden natürlich uns in nächster Zeit, wir sprechen uns nochmal ab und gucken, ob wir die Zeit finden, was nötige Themen wären, was wir dann machen können. Und ihr da draußen, wie gesagt, denkt daran, plauschangriff.de ist dann alles nochmal gesammelt. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Podcasts findet, gerne auch da Vorschläge unterbreiten. Über Twitter sind wir ja auch alle erreichbar. Und ich hoffe, dass wir damit auch in erfolgreichen und Podcast-Fun für die nächsten Monate und Jahre dann einsteigen werden.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Vielen Dank und tschüss.
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 We've heard the rumors all day long of the impending return of a WWE superstar. Let's see if we can find out who's in the limo. Miz.
The most must-see WWE superstar is back on Monday Night Raw!
It's been 3 weeks, so this is huge. Social media is buzzing. Its ratings are spiking. Who the hell do you think you are? You're trying to steal my spotlight right now, just like you tried to steal my spotlight in the main event.
Hey, Miz, how you doing, man? Yeah, good to see you. All right, yeah, you weigh your little thing. You're looking like a blind nun. All right, hey, do me a favor and park The Rock's truck. Here we go, Miami. Here we go. Oh, speaking of Miami, baby boy, Rick Ross in the house. Come here.
What's up,
come
baby? Here.
Black Market dropped.
You already know, Miami's been waiting on you.
Miami's here, 305 boys, because you know, Rick. What's up, fellas, you know? The U, yes. We are live, Miami! Yes, keep doing your thing. What's up, baby boy, okay? Come to the set, come to the set.
We got you.
Okay, all right, here we go, Miami. Here we... Hey!
Hey, man.
How are you? How you doing, man?
I'm doing good.
Hey, good to see you, Shaw. Hey, you know what's crazy? I run into you because... Just yesterday afternoon, I was watching the Royal Rumble that you and I were in, right? I was watching on WWE Network. And it was the one where both of us went over the top rope, right? And you fell on the floor, but I held on. And I won, right?
You went over first.
Yeah.
I actually won.
But the crate, because you were telling everybody that
I told everybody.
My feet hit the floor.
They did. I actually won that one.
What's crazy is, I agree, you should have won. That's crazy, right? I mean, how different your life would have been if you would have won. You know what's crazy is the director of The Mummy Returns watched that Royal Rumble and said, whoever wins this Royal Rumble, I'm going to cast as a Scorpion King.
Really?
Yeah, that should have been you. You should have been the Scorpion King. You could have been the one hunting Vin Diesel's candy ass down in Fast and Furious. You could have been the one in a helicopter saving your family in the world's biggest earthquake. You could have been breaking box office records, man, but hey, such is life, right?
Yeah, such is life. Okay.
That is awesome! Oh, man, that's so cool. That's what you do. You break things, right?
That's what I do.
Hey, man, come here, man. I love you, big dog. Yeah.
Love you, too.
Hey, 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 hey. You all right? All right. All right, Miami, The Rock is coming back. Oh, it's been a long time, right? It's been a minute. The last time you and I together, we were in Brooklyn
On Monday Night Raw, it was me, you, Rusev. Remember that? That was an amazing night. And then remember, you came to my hotel room and surprised me that night. Yeah, that was crazy. Remember that? And you told me you didn't want to be with Rusev anymore. You said he was big, he was hairy, he smelled like rotten testicles. And I'm like, okay, well, let's just talk. Remember that? And then you bought out the wine, and we got drunk, and we did those special exercises. Yeah, you remember that? Yeah, look at you playing coyly. No, we didn't. Yes, we did. Yeah, remember you told me how, you showed me how to do the one-legged Russian vacuum. Yes! Remember I showed you how to do the Wisconsin wheelbarrow? Mm-hmm. I know you remember. I know you remember the DJ mustache, right? Yeah, you do. Yes, you do. Girl, don't do that. Yes, you do. Yes, you do. Hey, we were just talking about you, kinda. Hey, are you guys still together? I heard you broke up.
We're actually engaged to be married.
You're engaged to be married? Mazel, that's fantastic news. That's awesome. Oh, congratulations. Oh, you're gonna make an amazing wife. And you got a hell of a woman here. She's flexible as all hell. Woo, I mean, it's amazing. You're gonna have a great marriage. And hey. You all right? All right, Miami, now I'm coming. I'm coming to you, Miami. Yes, you can feel it. You can feel that energy. And right now, to everybody at home, yes, The Rock woke up at 3:45 in the morning like he always, there's Pat Patterson. Happy birthday, Pat. Yes, The Rock woke up at 3:45, clanging and banging in the Iron Paradise. We go up the steps. Yes, The Rock worked 12, 14 hours on the set of Ballers today. Just wrapped a couple of hours ago. And they said, Rock, where are you going? Where are you going, Rock? I said, The Rock can only go to one place and one place only. That's the American Airlines Arena, baby. That's where The Rock is going. And here we are, ladies and gentlemen, for the world to see. This is the famous gorilla position. Right here, right across, right outside these curtains, thousands and thousands of people are ready. Miami, are you ready? I said, Miami, are you ready? Miami is ready, the world is ready, The Rock is ready. It is an honor and a privilege to always say, finally, The Rock has come back. Home.
It smells like a lot is cooked.